Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 73. Wir starten kurz nur mit nochmal einem kleinen Trainingslager-Talk aus Fuerteventura, nicht aus Girona. Nicky Boy ist zurück in Kalifornien. Und dann, logisch, kommt es noch einmal auf, analysieren das Starterfeld der Challenge Rot, welches wesentlich besser ist, als vermutlich die meisten gedacht haben. Und dann, Nicky Boy, was haben wir noch? Das war wieder ein voller Podcast.
Also wir haben
du hast ja doch noch ein paar Geschichten aus Girona erzählt.
Genau, wir haben nochmal über Fred gesprochen, über so das Mindset und wie Einheiten umgesetzt werden und was da nochmal für einen Unterschied gibt, was mich extrem beeindruckt hat. Und dann hast du zugegeben, dass du ein kleiner Donut-Dieb bist.
Oh, Mist, ist mir rausgerutscht. Also es lohnt sich, die Episode bis zum Ende zu hören. Wir haben auch wenig über deine Verletzung gesprochen. Ich musste noch einmal ganz kurz nachhaken, wie es dir geht. Da hast du letzte Woche ausführlich beschrieben, wie das passiert ist und wie es dir geht. Aber wir wollen natürlich trotzdem wissen, ob Nicky Boy wieder so weit fit ist, dass er zumindest wieder Radfahren kann. Also ganz vernachlässigt haben wir das Thema nicht, aber nicht so ausführlich besprochen wie letzte Woche. Ich glaube, es war ein schönes Ding, hat Spaß gemacht. Die Zeit ist geflogen. Deswegen jetzt ab in die Werbung und danach rein in den Chat Nummer 73.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Oh, wird man hier gleich morgens früh unter Druck gesetzt. Herzlich willkommen in die Tinder-Studio hier in Las Playitas, präsentiert von Hannes Hawaii-Tours. Ich bin der Coach und heute Podcaster Nils Görke und ich erzähle Geschichten von der Tinder-Camp hier in Las Playitas.
Tinder-Camp in Las Playitas. Nils, was mit diesem Einstieg hast du mich jetzt komplett aus meinem Konzept gebracht und ich... Also du siehst hier in meinem Gesicht sehr viele Fragezeichen.
Es war auch einfach
mich auf, was ist da schon wieder bei euch auf Fuerteventura? Wo seid ihr denn falsch abgebogen?
Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht erklären. Das war jetzt aber auch einfach eine Wette mit den Teilnehmern und Guides, dass ich es nicht hinkriege, das lachfrei ins Mikro zu sagen, weil wir wirklich. Also es ist tatsächlich ein Tinder-Camp, da darf ich aber natürlich nicht drauf eingehen, aber es hat schon so ein...
Wie, du darfst da nicht drauf eingehen? Stopp. Nein. Wir sind hier unter uns, das wissen alle. Und was mit Nils Görke erlebt wird, das wird hier bleibt. Im Podcast besprochen. Das hat man doch, also wenn man dir Geheimnisse anvertraut, dann weiß man das doch, dass das hier besprochen wird im Podcast. Das kommt doch quasi mit so einer Ausschlusserklärung, so einem NDA oder wie das heißt, den man unterzeichnet.
Herrlich.
Was heißt Tindercamp?
Nee, es haben sich schon ein paar Pärchen gefunden, sagen wir es mal so. Was schon witzig war, kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach ein Riesencamp ist. Ich habe es ja erzählt, 75 Teilnehmer. Dementsprechend schiele ich auch. Morgen früh geht's ja nach Hause oder morgen Nachmittag. Wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich drauf, obwohl doch, ich freue mich extrem auf zu Hause, muss ich sagen. Aber das Camp hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und es war halt, ja, es haben sich das ein oder andere Paar hat sich gefunden. Und es war witzig zu beobachten.
Also nicht nur das Training funktioniert, sondern auch die Single-Börse an der Bar abends, oder was?
Ja, genau. Ja, oder auch tagsüber während der Rides. Also es war wirklich so, wo man gedacht hat, ach guck mal, die zwei auf einmal und dann liefen die Händchen halten durch die Gegend und war auch so ein bisschen dieses Motto, bist du brown, kriegst du Frauen. So, das ist schön, in der zweiten Woche wurde bei vielen Hawaiian Tropic aufgetragen statt Lichtschutzfaktor 50, obwohl das Wetter gut war. Also das war Cluburlaub, so kann man das nennen, es war Cluburlaub im Las Playitas, mit verdammt gutem Training, das war, hat echt Spaß gemacht und war, die Guides waren sensationell, hatten eine riesen Stimmung und da kam dann halt, vorgestern war es glaube ich, habe ich ein kleines bisschen Rudi Carell und Herzblatt gespielt und habe erzählt, was hier so mit den Kandidaten abgeht, Kandidat Nummer 1, 2, 3.
Bei dem Meeting oder was, abends?
Nein, das hätte ich nicht fertig gebracht, weil da hätte ich so lachen müssen und das wäre auch, glaube ich, da hätten sich, glaube ich, einige Gäste auch auf den Schlips getreten gefühlt, das wäre nicht gut gewesen. Nein.
Ach, schade.
Ja, aber es war, wir haben aber dann trotzdem TV-mäßig haben wir gestern Thorsten Schröder gehabt. Thorso, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, falls du den Podcast hören solltest. Das war
geht das jetzt die ganze Zeit so weiter?
Nein, das war der Letzte. Das war der Letzte. Ich verspreche, ich sage aber jetzt nur noch Port oder Chat. Obwohl, wenn ich dich damit reizen kann, kann ich auch noch ein kleines bisschen Podcast erzählen. Oh, du weißt jetzt schon genau, wie die letzten zwei Tage hier waren. Das ist ja immer so diese Mischung.
Ja, Lagerkoller. Es ist voll. Zeit, nach Hause zu kommen bei euch.
Oh, mega. Du, das ist halt so cool, weil du, also das ist, obwohl der Lagerkoller, muss ich tatsächlich sagen, der blieb aus. Aber du bist ja irgendwann, ich meine, wir sind ja eh schon in so einer Bubble unterwegs und dann bist du hier auf so einer Insel und dann bist du eine Bubble innerhalb der Bubble.
Ja.
Und dann kommt noch so die Müdigkeit dazu, die Erschöpfung. Und irgendwann redest du ja tatsächlich nur noch Dünnsinn oder du redest gar nicht mehr. Das hatten wir gestern beim Long Ride, der auch richtig gut war, wo ganz, ganz viele neue Distanzrekorde aufgestellt haben. Und ich gelernt habe, dass es auf, ich weiß nicht, es ist Garmin, glaube ich, den 100 Meiler Club gibt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wenn du das erste Mal irgendwie 100 Meilen unter 6 Stunden gefahren bist, kriegst du eine Auszeichnung.
Ja, es weißt gibt du ja, wenn du eine neue Uhr hast oder einen neuen Garmin-Tacho, einen neuen Edge, dann kriegst du ja schnellste 5K, 10K Halbmarathon.
Ja, das weiß ich.
Längste Einheit, längster Lauf. Jedes Mal, wenn du weiterläufst, kommt eine Auszeichnung, längster Lauf. Gibt's so ganz viele. Also, wenn du natürlich schon voll viele Jahre dabei bist, ist es so, ja, nervig, weg, nächstes Ding. Ich weiß, ich habe eine neue Uhr, ist nicht mein längster Lauf, aber ey, ich kann mir schon vorstellen, wenn du so in den Sport einsteigst und fühlst dich eh schon geil, dann drückst du Stopp auf der Uhr und dann kommt da noch so hier Level up.
Ja, stimmt, genau.
So, das sind so kleine Features, die sind mega geil, wenn du noch neu bist, aber wenn du irgendwie alter Hase bist und eine neue Uhr einfach nur hast oder einen neuen Tacho, dann wäre auch geil, wenn man die einfach ausstellen könnte. Dann braucht man die nicht.
Nee, ich
aber an sich finde ich es richtig geil, so Dinger.
Obwohl, total, ich wusste das nur nicht.
Echt? Hast du es nur? Ach so. Ja, okay.
Also stimmt, nein, natürlich weiß ich
das. Ne? Bei dir gibt es das dann nicht.
Natürlich tja, weiß ich.
Musst du einfach die Garmin wechseln.
Natürlich
damit
weiß
du auch mal
ich,
eine Auszeichnung bekommst.
Ich hol mir dann die Kudos ja auf Training Peaks. Da steht dann ja auch
das ist auf Strava. Kudos gibt's auf Strava.
Ach Mann, hör auf. Ich bin echt so oldschool.
Oi, oi, oi.
Nein, ich fand das auch cool.
Nils,
aber was
holt
ich
sich die Kudos bei sich in der, im Trainingstagebuch, wo er handschriftlich Smileys hinter die Einheiten macht. Das ist dein Vibe.
Das ist mein Vibe, genau. Schön, schön Mitte der 90er, Anfang der 2000er.
Und dann, setzt du dich mit Hell on Wheel zusammen, schlagt beide euer handschriftliches Trainingstagebuch auf und dann guckt ihr, wer die meisten Smileys verteilt hat.
Und das Krasse an dem Buch ist, dass ich 30 Seiten habe und Hell on Wheels 1000 Seiten, weil er so viel, so viel mehr trainiert hat als ich. Nee, aber das hat wirklich Spaß gemacht gestern. Waren natürlich, ich finde das total cool, weil die halt einfach auch zu Recht auch stolz sind. Wir sind gestern, ich bin die zweitschnellste Gruppe quasi gefahren. Und wir sind, glaube ich, 165 oder 163 gefahren. Das war auch gestern mal klassischer Kanarenwind, der in der ersten Woche überhaupt nicht da war. Und viele, die das erste Mal im Camp waren, kannst du dir vorstellen, das war so wie unser legendäres Pre-Christmas-Camp, halt super warm, kein Wind und alle so, was erzählen denn immer alle vom Wind und ist ja Monsterwetter. Dann kam ein klein bisschen Kalima und danach kam dann der Wind. Mhm. Und das war gestern halt mal so normal. Und dann sind wir schön die Runde über Coralejo gefahren, die lange Schleife, wo ganz viele gestern tatsächlich, die auch schon das vierte, fünfte Mal im Camp waren, das allererste Mal überhaupt waren, weil sie halt noch nie diese lange Strecke gefahren sind. Für die war halt vorher 100... Naja, das ist schon, die kürzeste Schleife sind halt einfach 150. Und wenn du neu in den Sport bist, dann fährst du natürlich, fährst du nicht beim Long Ride, fährst du vielleicht 5 Stunden, aber dann sind das halt maximal... Man muss ja schon 25er Schnitt auf der Insel fahren, um 125 Kilometer zu fahren. Das ist ja schon richtig viel. Und dann sind die halt gestern tatsächlich das erste Mal oben in Coralejo gewesen.
Da muss ich ganz kurz einhaken. Waren Sie direkt entsetzt oder ein bisschen verunsichert, als ihr dann das letzte Stück auf die Autobahn abgebogen seid?
Ja, da hast du schon relativ viel unsichere Blicke gesehen. wir sind halt auch zu zweit. Wir sind haben die beiden LK2s, die wir hatten, zusammengelegt. Normalerweise fährst du bei Hannes Herr-Waldthus ja immer nur mit maximal 8 Fahrern, was ja auch total gut ist. Ich finde, 6 ist eigentlich so die perfekte Gruppenanzahl, wenn du dich kennst. 8 geht auch noch, aber erhöht halt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem irgendwie, keine Ahnung, eine Trinkflasche rausfällt, ein Platten ist oder sonst irgendetwas. Und wir haben dann aber gestern tatsächlich, weil es halt windig war, und das war schon auch, wir hatten Wind bis Böen bis 50 km/h und Grundrauschen 35, also es war gestern schon echt ein anspruchsvoller Tag. Und haben wir halt einfach gesagt, komm, wir legen die Gruppe zusammen und fahren mit 2 Guides. Und der Lovis, der die Gruppe gefahren ist, der witzigerweise der Sohn eines meiner besten Kumpels ist, also ich kenne Lovis wirklich schon als Säugling, und jetzt haben wir dann zusammen die LK2 gefahren. Das war schon irgendwie ein echt ganz emotional, ist ein bisschen übertrieben, aber es war schon cool, wenn du so drüber nachdenkst. Ich kenne den Kerl einfach schon, seitdem er auf der Welt ist. So als wenn ich irgendwann mit Friedermann eine LK2 fahre.
Sau geil, klar.
Aber so lang kenne ich Lovis halt schon. Das ist so lange.
Dann für LK4, geht's runter? Dann vielleicht eine LK4 dann, weil du dann nicht mehr kannst. Ja,
vielleicht ich glaube, da muss es eine LK7 geben oder so.
Dann bist du schon richtig alt, Nils.
Genau, und in dem Part, als wir auf der Autobahn waren, dann ist Lovis vorgefahren. Und dann hat er sich immer umgedreht und ich dann so, nee, ist richtig, was natürlich mit dem Wind auch schwer zu verstehen ist. Und da waren einige schon so ein bisschen nervös. Aber das Coole war, dann waren wir unten in Coralejo und dann ging es halt mit richtig Rückenwind zurück. Und alle natürlich völlig euphorisiert, die Dünen. Und dann, das ist mir gestern auch aufgefallen, das ist ja tatsächlich auch ein bisschen wie auf Hawaii. Links so das Wasser, dann diese Straße, die sich immer so leicht rauf und runter zieht. Und rechts, klar, du hast nicht den Vulkan, aber du hast ja doch diesen Berg, der ein bisschen heller ist als in Kona. Aber da waren natürlich dann alle völlig euphorisiert und dann sind wir damit 50, 55 durch die Ebene geschossen. Und dann kam aber halt dieser Schwenk, wo du dann nochmal hochfährst nach Titir, weißt du, dieser kleine Ort in den Bergen. Und da stand halt der Wind voll von vorne. Und da war dann halt auch nichts mehr mit Dünnsinn reden und Euphorie, dann war dann halt einfach nur... War dann einfach nur Stille und irgendwann meinte dann auch Theresa, mit der ich vorne war, eine Athletin, die ich auch betreue, Nils, sei nicht böse, dass ich nicht mehr rede, und ich auch so, du Theresa, völlig in Ordnung, das ist, ich habe auch keinen Bock mehr zu quatschen. Und da war dann tatsächlich so diese klassische Stille, von hinten kam dann ab und zu mal kürzer, 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 wo ja der coole Spruch von Lothar im letzten Samstag-Talk war. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Kürzer sagt man nur beim Friseur.
Nee, hab ich nicht. Okay, super witzig, den Samstag-Talk von Lothar. Wir haben, es war also der vorletzte Abend in Girona oder so. Da haben sich die ganzen Mädels zusammengetan, sind nochmal essen gegangen. Und die ganzen Boys waren dann bei uns quasi drin. Wir haben Pizza bestellt. Und also ich musste natürlich bei uns im Apartment bleiben, weil Frieda noch da war. Und dann hatte Frieda gesagt, ey, habt ihr schon Sonntagstalk geguckt? Und dann so, nee, mach an. Und dann genau in dem Moment, wo es losging, ist Frieda wach geworden und ich musste dann kurz ins Schlafzimmer Frieda wieder in den Schlaf schaukeln. Und ja, da haben sich in der Zeit die Boys den Samstagstalk angehört und deswegen habe ich ihn verpasst. Also du erzählst mir jetzt was Neues.
Genau, da hat er
Kürzer sagt man nur Friseurs.
Das kam aber nicht von ihm, das kam von, wahrscheinlich war das wieder, ich kann mir vorstellen, entweder Udo Bölz oder Karl Blatt, weil das ja so die Bros sind, mit denen, die Pro-Bros, mit denen Lothar immer noch abhängt. Und wahrscheinlich hat dann Hartmut Bölz mit seiner pfälzerischen Lässigkeit gesagt, das sagt man nur beim Friseur. Hatte ich das eigentlich erzählt, dass Udo Bölz bei meiner B-Lizenz beim Bikefitting in der Ecke saß?
Nee.
Und keiner, also Mario wusste das natürlich, weil Mario war ja Referent bei der B-Lizenz-Fortbildung und da waren sehr, sehr viele Teilnehmer. Und dann war das Bikefitting und in der Ecke saß Udo Bölz und dachte, hey, da sitzt doch Udo, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich meine, sitzt da halt so die absolute Quill-dich-zu-Sau-Legende schlechthin und dann waren da 25 oder 30 B-Lizenz-Anwärter und tatsächlich realisiert haben das, glaube ich, 4 oder 5 und Mario und ich haben uns die ganze Zeit auch nur totgelacht. Sieht immer noch so fit aus wie eh und je, braun gebrannt, obwohl es, ich weiß gar nicht, das muss glaube ich Februar gewesen sein, einfach echt ein krasser Typ. Also der sieht immer noch so aus, als würde der dir jederzeit einen 40er Schnitt über 120, 130, 140 Kilometer fahren.
Geil.
So viel, so, ja, das war wirklich cool. Und der wird wahrscheinlich gesagt haben, kürzer sagt man nur beim Friseur. Ist ja so ein klassischer Spruch, quäl dich du Sau und kürzer nur beim Friseur. Ist relativ
und
klassisch. Ich wollte nur sagen, ich glaube allerdings, ja, dass bei Lothar im Camp verdammt oft kürzer gerufen wird. Und da kann ich mir richtig vorstellen, wie erfreut Lothar dann immer ist, wenn die Leute von ihren Kicker und Tags runterkommen und dann das erste Mal in der freien Wildbahn fahren im Jahr. Aber der Spruch ist natürlich cool.
War nicht Udo Bölz auch der gesagt hat, immer mit Rückenwind rausfahren und mit Gegenwind nach Hause für einen besseren Trainingseffekt?
Nee, würde aber passen. Aber ich hatte ja mal mit ihm.
Ich bin ja tatsächlich einmal
auf Mallorca mit Lothar, 2002 war das. Mit Lothar, seinem besten Buddy Bommi. Da hatte ich ein Trainingslager gemacht und dann meinte Lothar, ja, hier Nils, morgen fahren wir. Und das, ich hatte echt nicht viele Kilometer. Das war Februar, da gab es noch keine Smart Trainer. Ich bin ein bisschen draußen gefahren, aber wirklich nicht viel. Und dann kam da Udo Bölz, Jörg Jaksche und Toni Tauler, ein spanischer Fahrer. Und mit denen sind wir dann über die Insel gefahren, habe ich glaube ich erzählt. Irgendwie erste Ausfahrt, 100 Kilometer, 34er Schnitt, durch die Orte gefahren, als wenn es ein Finale der Tour wäre. Und da kam dann auch dieser Spruch, der sich bis heute bei mir eingeprägt hat, weil ich wirklich keine guten Beine hatte. Und dann meinte Udo Bölz zu mir, wenn die erste Stunde schlecht ist, dann wird die Radausfahrt gut. Also das Bölzsche Gesetz. Jeder von euch, der jetzt die Trainingslager noch vor sich hat oder gerade im Trainingslager ist, wenn ihr aufs Rad steigt und die erste Stunde denkt ihr so, boah, meine Beine, das ist heute nicht gut, der Betonmischer war über Nacht da, dann wird's eine gute Ausfahrt. Und in der Regel trifft das Bölzsche Gesetz auch zu, muss man sagen. Also
geil.
absolute Legende.
Ich hab ja? Da genau sowas, wo du gerade gesagt hast, durch die Ortschaften wird durchgefahren wie so eine, also wie ein Zielsprint. Ich bin an meinem letzten Tag bin ich mit Ruben noch gefahren zur Küste und da meine ich so, ja, will noch irgendwer fahren um 10, so ich muss dann um 14 Uhr zurück sein, weil wir dann noch Fred gefilmt haben und ich muss das Auto fahren. Und dann meine ich so, ich würde immer gerne zur Küste und dann alle schon so, ja, boah, das sind dann schon 90, wird da dann natürlich knapp in 3 Stunden. Und Ruben, nee, easy, komm, wir können dann noch einen Kaffeestopp machen. Und dann ich so, müssen wir schon einen 30er Schnitt fahren, ne? Wir haben jetzt 3 Stunden, jetzt hier vielleicht 3:15, wenn wir ein bisschen eher loskommen. Und dann, also Spoiler, wir haben es geschafft, wir haben auch keinen Kaffeestopp mehr gemacht, zum Glück, weil das Café zu hatte. Aber das Geilste, was ich, wo ich da gerade wieder drauf gekommen bin, ist, wir sind jetzt nicht voll geknallt oder so, klar, mit Zug gefahren so ein bisschen. Eine Abkürzung haben wir genommen, mit dem Rennrad so 8 Kilometer Gravel-Strecke genommen. War jetzt aber guter Gravel, das war kein Problem.
Strade Bianchi.
Ja, genau, so ein Strade Bianchi Gravel. Aber was total krass ist, wenn du halt mit so einem Typen Rad fährst, der einfach richtig Rad fahren kann, ne? Das ist so dieses, also bergab ist fast härter als berghoch, weil er dann auch so den Gang stehen lässt und dann in den Kurven, der ist halt 3 Kurven, der ist weg. Einfach, da kannst du machen, was du willst. Und der ist dann 2-3 Mal durch den Kreisverkehr gefahren. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, ob er dann bewusst drauf gedrückt hat oder keine Ahnung was. Aber der ist in diesen Kreisverkehr rein und nach dem Kreisverkehr hatte der so 30 Meter Loch einfach. Also wirklich, ich habe da nicht gebremst, nichts. Der ist einfach durch den Kreisverkehr weggerollt. So, und ich musste damit, keine Ahnung, 500 Watt kurz pressen, um da wieder in den Windschatten zu kommen. Und da dachte ich so, hä? Also wie ist der jetzt durch diesen scheiß Kreisverkehr gefahren? Das ist unfassbar. Also
du meinst, er ist noch aggressiver gefahren als Fritz und ich den Schweineberg auf Lanzarote im Januar. Nee. Er ist noch härter runtergefahren als die beiden Norddeutschen.
Ja, das ist einfach eine andere Welt. Also mich hat am meisten gar nicht so dieses, also klar, bergab und so Kurven fahren, das weiß man ja, dass die einfach überlegen sind, Leute, die mal in der World Tour gefahren sind. Aber auch so dieses, wie durch einen Kreisverkehr gefahren wird und da wird nicht irgendwie Geschwindigkeit verloren, sondern eher noch was draufgelegt, wo du so reinrollst immer und dann durch und danach weiterfährst. Also wirklich, zack, war er weg. Ich weiß nicht wie, aber es war krass.
Ich glaube, wenn du tatsächlich einfach, ich meine, wann hat Ruben angefangen mit 14, 15? Mit Radrennen und wenn du dann halt einfach sehr, sehr viel schon im jugendlichen Alter durch den Straßenverkehr fährst und da jede Woche deine 250 bis 400 Kilometer, 300 Kilometer, ich weiß es nicht, aber im Straßenverkehr fährst, dann hast du eine ganz andere selektive Wahrnehmung. Also ein bisschen sehe ich das auch so. Ich habe ja auch damals mit 15 angefangen und ich bin jetzt natürlich bei weitem nicht so hochklassig gefahren, habe dann auch mit 17, 18 aufgehört, aber habe trotzdem viel Zeit auf dem Rennrad verbracht und du hast ja irgendwie einen ganz, ganz anderen Blick. Also ich fahre jetzt ja nicht mehr super runter und ich fahre auch nicht aggressiv, aber so dieses Wahrnehmen, sobald irgendwie ein Auto auch nur ansatzweise aus einer Auffahrt rauskommt oder wie auch die anderen Autos in den Kreisverkehr reinfahren, du kannst es, glaube ich, ganz anders abschätzen, weil du es halt von klein auf gewöhnt bist. Ich glaube, das ist, glaube ich, so, wenn du Top-Skifahrer siehst, das ist doch auch so, wenn die in den Bergen groß werden und die fahren mit einer Selbstverständlichkeit da die Pisten runter und du denkst, Alter, wie machen die das? Das gibt's ja gar nicht. Da kannst du halt noch so talentiert sein, wenn du erst spät anfängst, hast du keine Chance. Also ich glaube, dass das ja auch ganz, ganz viel ist. Und dann klar, wenn du da noch dran hältst, weil ich meine, das muss man ja auch mal sagen, du fährst ja im Grunde genommen für jemanden, der jetzt nicht damit groß geworden ist, fährst du ja auch schon richtig gut bergab für Otto-Normalbevölkerung. Und dann die Profis, die müssen... Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Das habe ich auch gemerkt. Also als ich Profiathlet war, bin ich auch im Training dann natürlich die Abfahrt ganz anders runtergefahren. A, weil ich noch kein Papa war. B, aber primär, weil ich halt wusste, okay, du musst es trainieren. Das kannst du bei uns oben im Norden nicht so gut. Das heißt, immer im Trainingslager habe ich dann auch versucht, meine Abfahrtskills so ein bisschen zu verbessern. Ich meine, in Nizza ist es jetzt halt elementar. Wenn du da nicht runterfahren kannst, brauchst du gar nicht an den Start zu gehen.
Nee, definitiv.
Und da gibt's ja noch... gibt's halt noch einfach zwei, drei andere Rennen, wo du ja, weil ich sehe es ja ähnlich, ich meine, denk nochmal an das Video, wo Ruben und Fred sich duelliert haben, sie sich nur bis zum Laufen, dann ist Fred davongelaufen, aber da ist Ruben ja auch monsteraggressiv durch die Kurven gefahren oder vermutlich für ihn vermutlich nicht mal mehr, für ihn war das wahrscheinlich super kontrolliert, aber unser eins sieht das und denkt so, Halleluja, was macht der denn da, fährt auf der letzten Rille durch die Kurve und wenn du dann halt einen Pitcock siehst, dann denkst du, okay, da war doch noch Luft nach oben.
Ja, das ist krass. Das war jetzt ja auch bei Mailand Sanremo mit Van der Poel. Ich weiß nicht, ob du das Reel ausgespielt bekommen hast, wo er da in diese Linkskurve geht und dann so auf dem Seitenstreifen, wo rechts noch die Leitplanke ist, wo vielleicht 3 Zentimeter Platz sind, wo du denkst, da fährst du erstmal durch, steht der schon wieder auf und fängt an zu treten.
Ja.
Dann dachte ich so, ja. Hä? How? Also das ist Wahnsinn.
Was war das für ein Saisonauftakt, oder?
Ja, geil.
Mailand Sanremo, also gerade auch so... Pogi und Van de Poel runter, weg attackiert, war das cool, dann noch im Finale, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, hat richtig Bock gemacht, also klar, man musste nur die letzten 10 Minuten sehen.
War das ist ja aber immer so, Mailand Sanremo, also
Mailand Sanremo ja,
also vielleicht die letzten 30 Kilometer, hast du noch Cipressa, da geht's ja schon so ein bisschen los, aber dann Poggio, berghoch, das reicht eigentlich, dann die spektakuläre Abfahrt, wo immer attackiert wird. Und,
unfassbar.
Das war, also wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall das Finale angucken, wie Pogi da das zweite Mal attackiert hat, was Mathieu für ein Effort, also wie der da hinterher gesprungen ist.
Ja.
Kein anderer eine Chance außer die beiden. Und dann kommt halt der Abfahrer Number One, fährt auf der Abfahrt alles wieder zusammen. Unten attackiert Mohoric nochmal wieder aus der Abfahrt raus. Und ich dachte schon so, jetzt macht er das wieder, der Fuchs. Und Mathieu fährt am Ende alles wieder zusammen und es gibt einen Sprint und es sind noch ein paar Sprinter dabei und Jasper Philipsen gewinnt. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also das war, ich stand wirklich vom Laptop geguckt und da in den letzten Abfahrten bin ich wirklich so, ich habe auf der Couch gelegen, habe mich hingesetzt, nah an den Bildschirm ran, dass ich auch überall sehe, welcher Fahrer ist wo. Also das hat mich richtig gecatcht. Also so Dinger.
Total.
Da bin ich echt Radsportfan, das muss ich sagen. Das ist so Finale mit so einem, einfach geil.
Das ist voll.
Nicht umsonst ein Monument.
Nee, und jetzt, wenn man jetzt weiß, dass es halt losgeht, also ich bei mir persönlich, ich freue mich jetzt sogar echt schon auf die Kleinen.
Also heute E3-Preis, Wout gegen
Wout von Aert. Genau, Wout van Aert, Höhentrainingslager auf Teneriffa, hat sich mal anders vorbereitet, hat keine Rennen gemacht, sondern wahnsinnig viele Höhenmeter gesammelt und logischerweise auch Kilometer. Und ja, geil. Und dann kommen halt die richtig großen, Mailand, Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Flèche Wallonne, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Das ist immer so, ah, herrlich. Selber schon das Training absolviert und dann Eurosport-Player anmachen, noch so ein bisschen durch und dann schaut man sich das an. So ein bisschen schläft man da noch ein vom Flappen der Helikopter dann immer.
Aufpassen, dass man nicht einpennt. Das sind genau. Die schönsten Wochenenden.
Genau, weil man schön die Schraube überdreht hat. Und dann kommt Jana und sagt, so, Nicky Boy, du hast jetzt Frieda-Time, geh mal spazieren. Nee, ich kann nicht. Sind nur noch 30 Kilometer, ich muss auf 45 Minuten gucken.
Ja, mal gucken. Also ich mache es ja gerade so, ich habe es noch nicht geschafft, irgendwas. Doch, also jetzt Mailand Sanremo habe ich wirklich live gesehen, aber sonst von den anderen Sachen nichts. Sondern das ist ja auch das Schöne mittlerweile, dass du bei diesen ganzen Playern mit Eurosport Discovery Plus und sowas nicht nur irgendwie die Zusammenfassung gucken kannst, sondern ja auch... ich spule dann zurück und gucke halt wirklich so die letzten 20 Kilometer meistens, dann irgendwie abends nochmal oder so, wenn ich Zeit habe. Und da muss ich sagen, das ist schon eine geile Neuerung, dass du dann nicht irgendwie nur Ergebnisse gucken kannst oder nochmal wartest, wann kommt die Wiederholung oder so,
sondern
dass
mega,
du einmal ins Netz gehst, zu der Zeit, wo du Zeit hast, zurückspulst, die letzten 20 Kilometer dir nochmal angucken kannst, nochmal mitfiebern kannst. Das einzige Problem ist, wenn du das machen willst, du darfst halt nicht diese Instagram-App öffnen, weil über
ich
irgendwelche Reels,
sagen,
weil du irgendwie folgst, kommt da halt schon die besten Szenen, sind da schon 10 Minuten später, nachdem das Rennen beendet ist, als Reel online. Und dann wirst du natürlich gespoilert, was du natürlich absolut vermeiden willst. Aber ja, in 80% der Fälle klappt das natürlich nicht, weil du dann die Instagram-Sucht doch wieder siegt, du auf diese App drückst und bam, das Erste, was dir ausgespielt wird, ist natürlich sofort an dem Tag genau dieses Reel. Ja. Welcome to 2024.
Und du darfst doch nicht in deine WhatsApp-Gruppe gucken, weil wenn es ein richtig faszinierendes Rennen war, dann schreibt ja auch irgendeiner was in die unzähligen Gruppen, die du hast. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? An dieser Stelle, wo wir gerade bei Gruppen sind, nochmal offiziell Happy Birthday zu unserem vermutlich Lieblingsösterreicher seit diesem Januar, Cebe Kindl. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Die Podcasts gehört haben, wir waren ja im Januar im Trainingslager auf Lanzarote, wo Cebe dabei war, gibt's auch ein Video, ein Porträt über den super sympathischen Kerl, der berechtigte Hoffnung hat, sich für Olympia zu qualifizieren. Und der ist 25 geworden und da habe ich nur gedacht, scheiße, der ist halb so alt wie ich. Da dachte ich, wie kann man einfach in dem Alter schon so sau fit sein? Aber klar, das ist
halb
einfach
so alt wie
das
du
Alter.
Und doppelt so schnell, dreifach so schnell.
Dreifach oder vierfach. Ja, vierfach, keine Ahnung, gibt's gar nicht.
Auf jeden Fall, da auch nochmal, also einmal, was Nils schon gesagt hat, Porträt von ihm bei uns auf dem YouTube-Channel zu finden, wer sich jetzt fragt, wer ist Cebe, da lernt ihr ihn kennen und, oh, ich weiß es gar nicht, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, Samstag oder Sonntag, wann ist Hongkong?
Hongkong, weiß ich auch nicht, ich habe jetzt wirklich, die letzten Tage waren so voll, da war keine Zeit für Daten.
Ich schau schnell.
Du kannst nochmal
Triathlon live. Ich guck mal schnell, wann Hongkong ist. Auf jeden Fall wird da wieder geraced und das sollte auch eigentlich übertragen werden, oder?
Ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Steigen jetzt von den großen Namen, sage ich jetzt mal, die in Neuseeland nicht dabei waren beim Auftakt, die sich alle geschont haben für Abu Dhabi, was dann ja ausgefallen ist. Jetzt sind da einige dabei, die dann sagen, nee, dann mache ich jetzt Hongkong. Oder halten die einfach an ihrer Saisonplanung fest, weil das ist ja auch nicht einfach mal so umzustellen, was die Reisen anbelangt.
Das liegt jetzt dran, ne? Also ich glaube, ein paar trifft es schon sehr hart. Es war ja Schomburg, Lasse Nygaard Priester. Wer qualifiziert sich jetzt für Olympia? Jetzt ist die Frage, ich meine, das ist jetzt ein World Triathlon Cup in Hongkong. Gibt es da jetzt die Plätze, da bin ich jetzt echt überfragt, oder ist dann das nächste wirklich Yokohama, was das nächste WTCS-Rennen ist, das da ist, entscheidet? Also es liegt ja so ein bisschen darin, da müsste man nochmal wieder einen Experten haben, wo man sich jetzt wirklich qualifizieren kann und wo nicht, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht eingelesen. Aber ich glaube, dass das viele, die Quali noch nicht in der Tasche hatten und da auf Abu Dhabi gesetzt haben und wahrscheinlich auch voll drauf gepiekt haben, Junge, klar, das wirbelt schon alles richtig hart durcheinander und ist, glaube ich, alles andere als cool. Jonas Schomburg übrigens auch immer, der lebt ja in Girona, der ist immer auch vom Comuna nur vorbeigefahren, immer wenn er vom Schwimmtraining kam, der ist da nicht abgebogen und hat Kaffee getrunken. Am Sonntag ist es, Hongkong.
Ach krass.
Genau, kann man live schauen. in Triathlon Live App, wenn man da ein Abo löst. Kostet, glaube ich, 30 Euro im Jahr oder so, also absolut bezahlbar. Und da wird Chabba auch wieder racen.
Zehnter ist er geworden. Beim Auftakt in Auckland war es, oder?
Napier.
Ja, genau. Ja, wird spannend.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und dann wurde gestern war es, oder diese Woche verkündet,
diese Woche,
Starterfeld, ja. Diese Woche Starterfeld Challenge Rot. Und alle, die gedacht haben, na, das wird jetzt irgendwie PTO, Ironman Ranking, da werden nicht so viele sein. Zumindest was das Männerrennen anbelangt, muss man sagen, ich glaube, da haben einige gucken in die Röhre, die gedacht haben, oh, da kann ich mal locker einen Podiumsplatz abgreifen. Das wird nicht der Fall sein bei den Frauen. Wie hast du es so nett, gesagt eben?
Letztes Jahr war mehr Lametta.
Letztes Jahr war beim Frauenfeld definitiv mehr Lametta. Also der Weihnachtsbaum ist nicht ganz so geschmückt wie letztes Jahr. Aber auch da natürlich Laura Philipp, denke ich mal, ganz, ganz groß vorneweg. Wird sicherlich die Favoritenbürde auf ihrem Rücken haben. Und dann aber Lisa Nordeen, die ja auch schon das eine oder andere richtig starke Rennen gemacht hat. Dann, weiß ich nicht, wollen wir nochmal weitergehen mit dem,
also für
Starterfeld
mich ist,
der Frauen?
Ja, genau, Starterfeld der Frauen. Also was jetzt natürlich so ist, also die internationale Tiefe fehlt so ein bisschen, wie es im letzten Jahr halt war. Und dann auch mit Dani Rief dabei und so. Also du hast jetzt als absoluten Superstar im Laura Philipp da. Was ich aber total cool finde, ist jetzt natürlich, dass so ein bisschen auch so die deutschen Mädels, genau, also damit ja. Svenja Tös, Caro Lehrieder, Rebecca Robbisch, Anne Reischmann, Laura Zimmermann, Johanna Ahrens, also da sind dann schon richtig viele starke deutsche Mädels da, wo man, also keine Ahnung, ich glaube halt auch, dass das so ein Rennen dann, wo sie vielleicht, wenn noch die ein oder andere fehlt, wie jetzt eine Dani Rief, wenn die in Topform ist, die unschlagbar ist, dass da vielleicht auch so eine eigene Dynamik entsteht, in der, ich nenne es jetzt mal, deutschen Langdistanzmeisterschaft, inoffiziell bei den Frauen, dass das auch so die ein oder andere vielleicht auch nochmal so richtig boosten kann. Nur wenn dann jetzt ein geiles Ergebnis, geile Zeit bei rauskommt, dass das so dann mit der Aufmerksamkeit drauf, dass das für so eine Karriere auch nochmal ein richtiger Boost sein kann. Also ich sehe das gar nicht negativ. Klar, es ist immer noch geiler, je mehr größere Namen und Profis und so da sind, aber aus, wenn wir die deutsche Brille aufsetzen, sehe ich das sogar sehr, 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 sehr positiv und finde das total geil, dass dann bei, weil in Rot ist einfach eine mega Aufmerksamkeit, es total, ist eine super absolut. Übertragung, es ist das deutsche Rennen oder international sogar das Langdistanzrennen neben Hawaii irgendwie für den Sommer und da ist diese Aufmerksamkeit drauf und wenn da jetzt die ein oder andere ein super Rennen macht, mit einer mega Form hinkommt, kann das glaube ich richtig cool werden und auch sich richtig positiv dann vielleicht auf die Karriere und auf weiteres irgendwie auswirken und vielleicht so einen richtigen Boost nochmal geben. Also da bin ich echt gespannt.
Absolut, aber natürlich trotzdem schade, dass Anna Haug nicht dabei ist und auch Daniela Bleimiel, die das Rennen ja auch schon gewonnen hat. Ja. Also das ist schon so ein bisschen traurig. Und wie man auf meiner Meinung nach auch nicht vergessen sollte, weil sie schon auf Hawaii angedeutet hat, was sie kann. Und da war ich auch ein bisschen überrascht, dass sie gar nicht so richtig groß aufgeführt wurde. Johanna Ahrens, die ja auch, nee, entschuldige, nicht Johanna Ahrens meine ich nicht, Laura Jensen, aber die ist gar nicht dabei. Ach, schade, die habe ich jetzt verwechselt. Weil das hätte mich interessiert, weil die ja wirklich in Frankfurt letztes Jahr ein saustarkes Rennen gemacht hat und das dann ja auch auf Hawaii quasi bestätigt hat. Aber die habe ich jetzt mit der Johanna Ahrens verwechselt. Schade. Also es fehlen ein, zwei große Namen der Deutschen und international vielleicht auch, hat man ein bisschen mehr erhofft. Aber Männerrennen, das ist jetzt schon wirklich ein absoluter Kracher.
Ja, das finde ich absolut krass, wenn du guckst, wer angekündigt hat, dass er Ironman-Serie startet oder PTO und dann noch Rot mit dazu nimmt und irgendwie Hawaii auch noch machen will. Ich würde sagen, allen voran fangen wir doch da mal auch mit der deutschen Brille an. Patrick Lange, der irgendwie ja. angekündigt hat, er raced Texas, er raced Frankfurt, er raced Hawaii und wo wir schon gesagt haben, ja ey, in Hawaii hat er jetzt nochmal richtig die Chance, vielleicht das Ding auch nochmal wieder abzuschießen und dann jetzt auch noch Challenge Rot. Das heißt, summa summarum, 4 Langdistanzen für Patrick, ja. was angekündigt ist dieses Jahr. Das ist ein Brett. Oder?
Das ist ein Brett.
Was sagst du als Coach dich dazu? Also wie, das muss man schon gut planen.
Hat mich total überrascht. Also das hätte ich auch wirklich nicht gedacht, weil für mich Patrick auch so einer, der jetzt schon, eben weil er sich aus der PTO-Serie rausgezogen hat, Mitfavorit bist du als Titelverteidiger auf Hawaii immer und jeder, der gesehen hat, wie er letztes Jahr Nizza geraced hat, Und Nizza ist mit Sicherheit nicht so seine Radstrecke wie Hawaii. Er hat gesehen, dass da nicht mehr viel gefehlt hat und er hätte das Ding wieder gewonnen. Aber Hawaii ist halt einfach nochmal mehr sein Rennen. Und ich glaube, dass dieses Jahr viele sich durch die PTO-Rennen wirklich verheizen werden, weil das einfach sehr schwer ist, richtige Trainingsblocks hinzubekommen, die du meiner Meinung nach für Hawaii brauchst. Hinter Gustav Iden steht ein riesengroßes Fragezeichen. Auch Christian Blumfeld.
Sorry, wenn ich da reingehe. Das müssen wir eben komplettieren. Hast du den Post gesehen von Iden?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Also Iden hat, könnt ihr alle mal schauen auf Gustav Idens Profil. Ich zeig's jetzt Nils in die Kamera. Also erstmal ist er da so. Und der Kommentar darunter ist: The shape is bad, but the shape is good.
Ja, das ist cool, dann sieht das wenigstens mit Humor. Das ist,
ja, also anscheinend ist die sportliche Form nicht so gut, aber er hält hier seinen Knackarsch in die Kamera. Die Shape seines Hinterns ist gut. Also er sieht es mit Humor, aber das ist auf jeden Fall einer, der immer gesetzt war, letztes Jahr auch, dieses Jahr, wo man gedacht hat, okay, der hat jetzt ein super schweres Jahr gehabt. Letztes Jahr, wir haben oft drüber gesprochen, dass der jetzt eigentlich sich rausnimmt, wieder vorbereitet, aber der hat weiterhin Wehwehchen, kleine Verletzungen und sonst was gehabt und ist anscheinend auch noch nicht wieder klar da, wo er sein will. Also ja, das ist jetzt auch nicht, dass der irgendwo startet und gesetzt gewinnt oder Podium macht.
Genau, und bei Christian Blumfeld sehe ich das ähnlich, weil er sich jetzt halt ganz klar auf Paris vorbereitet und dann halt auch noch validieren muss. Ich meine, klar, er hat auch schon irgendwo gesagt, wenn er Olympiasieger wird, ist er automatisch für Hawaii qualifiziert. Ich glaube, der Olympiasieger darf in Kona immer starten. Das ist auch irgendwie so eine neue Regelung. Das wäre natürlich ganz galant. Ansonsten muss er halt auch noch ein Rennen machen, um sich zu qualifizieren. Und dann ist die Vorbereitung halt doch nicht ganz so generalstabsmäßig, wie sie es jetzt beim letzten Mal in Kona hinbekommen haben. Und die ganzen anderen Athleten kann Patrick meiner Meinung nach an einem richtig guten Tag schlagen. Und das wäre halt die Möglichkeit, neben Frodo der einzig deutsche Dreifachsieger zu sein. Mhm. Und da hat es mich dann schon gewundert, dass er, klar, ich meine, muss man nicht großartig drüber nachdenken. Erdinger steht groß auf der Brust. Erdinger ist Sponsor von der Challenge Rot. Er hat das große Rennen schon mal in Rot gewonnen. Das will er natürlich wieder machen. Da lacht auch so ein klein bisschen der Klingelbeutel. Da ist ja auch irgendwie absolut verständlich. Aber wenn du halt die Chance hast, tatsächlich nochmal das dritte Mal Kona zu gewinnen, und ganz jung ist er ja auch nicht mehr, und gerade jetzt mit diesem Zwei-Jahres-Tonus ist es dann halt einfach das nächste Mal in 26, und ob er dann noch fit, gesund und auch vom Kopf her noch diese Frische hat, das sei dahingestellt. Ich glaube einfach, dieses Jahr ist er wirklich absolut on the edge und könnte das Ding nochmal gewinnen. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ich hätte immer gesagt, ich glaube, drei Rennen geht gut, gerade auch wenn du so ein kleiner und leichter Athlet bist wie Patrick.
Ich wollte genau das gerade mal nochmal fragen. Also Patrick ist ja auch ein super ökonomischer Athlet und so dieses Laufen hinten raus, er ist super schnell, aber ja, also ich meine, wir wissen es alle nicht, das weiß er am besten, wie schnell er nach so einem Rennen wieder fit ist. Der hat jetzt ordentlich Trainings- und Sportlerjahre auf dem Buckel, sodass das dann wahrscheinlich auch so ein Ironman ihn nicht mehr so sehr belastet wie der erste, weil der Körper das schon kennt und er auch dann schnell wieder fit ist. Und wir wissen ja auch alle nicht den genauen Plan. Da stelle ich jetzt mal einen Raum. Ich meine, Rot ist noch weit genug weg von Hawaii. Dann ist eher Frankfurt so ein bisschen das kritische Ding. Vielleicht nimmt er ja auch Frankfurt einfach nur so als Home Race mit, guckt, was da geht. Und wenn er sieht, er raced nicht um Sieg, dass er das dann als Trainingssession mitnimmt oder was auch immer. Also ne, da weiß man ja gar nicht, was der genaue Plan ist.
Nein, das natürlich nicht, aber das ist ja das Spannende, darüber zu spekulieren, ja. So ein bisschen in die Kristallkugel zu gucken. Fakt ist natürlich, dass du, wenn du ein Patrick Lange bist, bei jedem Rennen auf der langen Distanz gewinnen willst. Also das steht, glaube ich, außer Frage.
Absolut.
Ich glaube nicht, dass er und auch Björn, das ist halt auch ein super ehrgeiziger Coach, der genau weiß, was er macht. Da fährst du nicht nach Frankfurt und wenn es dein Heimrennen ist, um zu sagen, mal gucken, wie es geht. Also die werden natürlich bei jedem Rennen maximal angespitzt am Start sein. Das ist einfach so. Vielleicht, dass du Texas noch so ein bisschen, noch nicht die absolute Spitze hast, aber auch in Texas will er sich natürlich stark präsentieren. Aber dann die beiden großen Rennen als Deutscher, da musst du performen. Und meiner Meinung nach geht es auch. Man darf halt auch nicht vergessen, Hawaii ist dies Jahr zwei Wochen später. Das klingt immer nicht viel, ist dann aber, was Regeneration und Vorbereitung anbelangt, dann doch immer noch so ein bisschen größeres Zeitfenster. Aber du musst halt einfach gerade wenn du so viele Rennen machst, zwischendurch immer nochmal eine Basis legen. So, und ich glaube, das fällt halt einfach schwierig, wenn du, fällt schwer, wenn du im Mai einsteigst oder im April einsteigst mit Texas, dann klar kannst du einen wirklich sehr, sehr guten Block setzen, indem du dich dann auf Rot vorbereitest, aber dann kommt Rot, dann musst du dich erstmal erholen, aber haut noch hin, Anfang Juli ist das Rennen, Frankfurt ist Ende August, also das ist auch ein ganz, ganz gutes Zeitfenster. Aber dann musst du dich halt von deiner dritten Langdistanz erholen und dann wieder in die Vorbereitung gehen für Hawaii. Und was halt auch nicht zu unterschätzen ist, dieser mentale Druck. Denn du musst einfach immer bei jedem Mal Säbelrasseln bist du dabei, musst ankündigen, dass du das Rennen natürlich gewinnen willst und musst dann auch damit umgehen können. Und da kommen wir dann gleich zum Starterfeld in Rot, dass du womöglich ein Rennen machst, wo du zumindest in den ersten 6 Stunden hinterher rennst. Oder nach Stunde 1 dann hinterher rennst, denn, können wir gleich mal als Übergang nutzen, wenn du dir anguckst, wie viel Swim und Horsepower dabei ist mit Magnus Ditlev, mit Rudi van Berg, mit einem Daniel Beckegaard, also da sind ja Jungs dabei, die wären ähnlich Jan Stratmann, auch super, super spannend. Strati, sein erstes Langdistanzrennen in Deutschland, wir wussten es schon ein bisschen länger, finde ich richtig, richtig cool, dass er auch da in Rot startet, also das wird für den, jeder, der ihn kennt, ich glaube, der rennt da rum, der wird lichterloh brennen die ersten 2-3 Tage. Strati, hol dir schon mal ein bisschen Melatonin, schlafen wird echt schwer werden für dich. Ich glaube, der wird so heiß sein, neben den ganzen großen Namen da am Start stehen. Aber das ist halt einfach gerade diese Kombi aus Swim-Bike, da sind ja so viele starke Namen dabei, das wird, glaube ich, ein richtig geiles Rennen. Und Peter Hemerick, der ja auch einer
die
ist,
Wundertüte.
Absolut
die Wundertüte Peter Hemerick. Entweder Weltklasse nimmt alles auseinander oder eben nicht. Also genau. Ja, das ist auch immer spannend mit dem und der bringt immer eine geile Dynamik rein. Ditlev ist schon Mr. Zuverlässig. Perfect Execution, perfekte Vorbereitung, perfekte Awards, was er da auch in Miami gemacht hat. Also unfassbar. Der Athlet, dann zweite Wundertüte, Sam Laidlow. Wo man auch immer nicht weiß, was geht. Platz
wobei Laidlow nicht am Start ist. Laidlow ist nicht in Rot am Start.
Oh, bist du sicher?
Also ist zumindest, ja, der ist nicht angekündigt. Vielleicht kommt das irgendwie später nochmal als Joker, aber
oh,
der ist nicht
ich hatte das gelesen, dachte ich. Dann habe ich mich verguckt. Nee. Ach nee, es ist Rudi van Berg, ne? Genau.
Rudi van Berg.
Und Beckegaard? Genau. Ah, genau. Guck mal.
Und dann natürlich,
ich hab mich
auch mega spannend, obwohl er nur auf der allerletzten Seite unter den Kleingedruckten, sage ich jetzt mit ganz, ganz viel Respekt, aber direkt unter Peter Hemerick, Kyle Smith. Der ist natürlich auch so ein Kandidat, der das Rennen auch aufmischen könnte. Also da ist halt einfach wahnsinnig viel Sprengstoff drin in dem Starterfeld und das hätte man so nicht vermutet. Was aber, und da bin ich ja auf das Thema gekommen, für Patrick halt auch bedeutet, das kann halt sein, dass es halt einfach auch es wird mental ein wahnsinnig forderndes Rennen sein, weil er bis zum Ende wieder richtig, richtig drücken muss. Und ich meine, jeder, der Patrick kennt und der weiß, wenn er dann irgendwie nochmal ansatzweise Siegerluft schnuppert, dann hält er sich nicht zurück und wird dann da einen richtigen Marathon in den Asphalt brennen. Zumal er ja auch gerne nochmal die 2:30 knacken will. Da ist natürlich Rot eine super Voraussetzung. Also, ja, ich bin skeptisch, lass mich da super gerne eines Besseren belehren, dass das funktionieren kann. 3 Langdistanzen auf hohem Niveau vor Hawaii zu machen. Ich glaube, dass es diese letzten 1-2%, die du halt einfach mittlerweile in der Weltspitze brauchst, die hast du aber immerhin gebraucht, Bullshit, streiche den letzten Satz. Ja. Also wenn du Hawaii gewinnen willst, musst du immer on the edge sein, sowohl körperlich als halt auch gerade mental. Und da finde ich persönlich ist wahnsinnig schwierig, wenn du dich 3-mal vorher schon in diesen Tiger-Modus, Eye of the Tiger bringen willst und das dann halt in Kona auch noch hinbekommst. Aber
vielleicht braucht es auch genau das. Wir werden sehen, am Ende der Saison wissen wir es. Ich meine, er hat es noch nicht gemacht, 4 Langdistanzen in einem Jahr. Vielleicht ist es auch so, Patrick ist ja immer nicht so ein Ultra-Viel-Starter gewesen. Vielleicht bringt ihm das ja sogar nochmal ein extra Prozent an Form. Das sind ja nur geile Glaskugel-Mutmaßungen hier von uns. Ich muss aber noch eine Sache sagen, dass ich wirklich, es ist einfach so, ich bin schon lange hyped, aber durch dieses Starterfeld, ich freue mich richtig für Jan Stratmann, dass halt auch so ein Ditlev, Patrick und alle am Start sind, dass es einfach ein richtig tiefes, hochkarätiges Männerfeld ist, Rudi van Berg, weil ich glaube, mit Jans Stärken, der alles kann, also der kann rennen, der kann Radfahren, der kann schwimmen, der ist überall vorne mit dabei. Also wir haben es in Portugal gesehen beim Auftakt, wo er vorne mitgeschwommen ist mit Josh Amberger, was ja einer der besten Schwimmer im Triathlon-Zirkus ist. Er ist ganz vorne, egal was passiert ist, mit Rad gefahren mit den Jungs und ist dann komplett nach vorne gelaufen, bis er dann bei Kilometer 25 war es, glaube ich, dann irgendwie Ende war. Der Magen rebelliert hat, er sich übergeben hat und ja, das Langdistanz, kann man jetzt natürlich sagen, ja, er war zu schnell oder was auch immer, aber da wird's jetzt spannend und gerade in so einem Feld, wo jetzt Ditlev und so sind, kann er da mitfahren, wie performt er da? Also ich habe richtig Bock, den Jungen in Rot racen zu sehen, mit den Athleten, die da am Start sind und ja, zu gucken, welche Race-Taktik überlegt er sich mit Björn, der ja da auch ein Fuchs ist. Lässt man Ditlev fahren, wenn er kommt? Versucht man mitzufahren? Oder ne? Also wie sieht das aus? Da habe ich unfassbar Bock, ihn da racen zu sehen und zu sehen, was Jan da macht.
Ja, absolut. Zumal er ja tatsächlich eigentlich überhaupt nichts zu verlieren hat und die Verantwortung fürs Pace zu sorgen ganz klar bei den Namen liegt, die du vorher genannt hast.
Ja.
Ob das jetzt ein Ditlev ist, ob das ein Rudy van Burg ist oder Beckegaard. Also da kann er ja wirklich ganz entspannt 20 Meter hinter den Big Names sitzen und einfach erstmal gucken. Und ja, das wird super spannend. Und ich glaube, dass Strati ja doch einer ist, denn das ist der große Unterschied zu Qashqai, wobei da, glaube ich, auch schon richtig gute Stimmung war. Aber was meinst du, wie der abgeht? Also der muss wahrscheinlich wirklich aufpassen, dass er nicht im 3,15er Schnitt Richtung Kanal marschiert, weil dass er das kann, das weiß man, dass er da dann cool bleibt. Aber wenn der dann zurückkommt vom Kanal Richtung Rot-Marktplatz und dann ansatzweise noch irgendwie Treppchenluft schnuppert, boah, das ist geil. Da muss er natürlich in Büchenbach ein bisschen cool bleiben, die einsamen 20, 30 Minuten.
In Büchenbach bleibst du automatisch cool.
Ja, weil du im Schatten läufst. Aber ja, nee, also das ist Kompliment auch an Felix, dass er da wieder so ein Starterfeld zusammengebracht hat, weil damit hätte wirklich keiner gerechnet und alle haben gesagt, naja, Rot wird der große Verlierer sein. Und als dann das Frauenfeld präsentiert wurde, gab es ja schon so die ein oder andere ein kritisches Kommentar, wenn man sich das mal ein bisschen durchgelesen hat. Aber dann kam das Männerfeld und ich glaube, da sind dann die Kritiker ganz schnell leise geworden und blass geworden. Denn das ist wirklich super, super stark und freut mich auch total, dass wir dieses Jahr dann tatsächlich, ich glaube, Ironman Hamburg wird auch von der Frauenseite her sehr, sehr stark besetzt sein dieses Jahr, Europameisterschaft Frauen. Da werden sicherlich auch sehr viele am Start sein. Ist auch in so einem zeitlichen Abstand 5 Wochen vor Rot, dass man beide Rennen gut machen kann. Also sowohl in Hamburg starten als auch in Rot, das haut gut hin. Aber wir werden halt einfach vermutlich 3 richtig coole Rennen in Deutschland, Langdistanzrennen in Deutschland haben, mit Hamburg, mit Rot und dann Frankfurt. Also das wird wirklich cool werden. Also ja,
Frankfurt bin ich mal gespannt. Gibt es das schon ein Feld? Ich habe noch gar nicht geguckt.
Nee, da ist die Anmeldung noch gar nicht offen, aber es gibt 4 Plätze. Das ist halt einfach wieder Europameisterschaft, also Continental Championships. Ist, glaube ich, das letzte Rennen, wo du dich für Hawaii qualifizieren kannst. Deswegen ist ja die Vermutung auch da, dass Blumenfeld eventuell Frankfurt machen könnte, wenn er sich nach Nizza noch qualifizieren muss. Dann könnte er Kopenhagen machen und Frankfurt. Und ich glaube, da ist er schon einer, der dann sagt, nee, da suche ich die große Konkurrenz und komme nach Frankfurt. Und vor allem glaube ich einfach, dass da so viele Deutsche aus der zweiten Reihe starten werden, weil es halt einfach das Rennen in Frankfurt ist, Ende August. Das heißt, da ist dann auch schon die 73-Saison mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, dass das ein bisschen so das, was jetzt das Frauenrennen in Rot ist, diese inoffizielle deutsche Meisterschaft, die wird in Frankfurt bei den Männern der Fall sein. Ich glaube, das wird ein riesengroßes Starterfeld geben, wo so viele deutsche Athleten aus der zweiten Reihe am Start sind und vermutlich auch irgendwelche Skandinavier. Also ich glaube, Frankfurt wird auch nochmal ein richtig, richtig starkes Rennen werden, weil halt einfach alle sagen, ey, ich habe auch die 73 Athleten, die noch nie eine Langdistanz gemacht haben, die können natürlich sagen, ey, komm Ende August, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich habe den ganzen Sommer
super trainiert. Stimmt, oh, das hatte ich noch gar nicht im Kopf so,
und
ja.
Und da werde ich nochmal starten. Also ich glaube, das wird echt ein krasses Starterfeld werden. Also vermutlich auch die ganzen, mit ganz viel Respekt, älteren Namen, Maurice Clavel, Franz Löschke und Co., Andi Dreiz, die dann vielleicht auch nochmal sagen, ey, ich starte halt einfach auch nochmal in diesem super, es ist halt einfach auch ein geiles Rennen, da kann man sagen, was man will. Und wenn die dann wissen, Stucky Borg ist auch am Start, das ist dann nochmal so eine Zusatzmotivation.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass das egal ist, aber ja, es wird halt einfach spannend.
Ja,
also für mich ist halt auch noch, wenn wir eh schon über die komplette Saison reden, dieses Hawaii-Thema und dann hast du ja auch noch die Geschichte, okay, was passiert nach Hawaii? Weil wir haben dann noch nach Hawaii die T100, die weitergeht mit direkt 19. 20. Oktober Las Vegas, was ja dann quasi fast oder ist parallel zu Hawaii. Dann 16. 17. November Dubai und nochmal 29. bis 30. November Grand Final und dann danach im Dezember ist noch 73 WM. Das ist schon... Also wir haben jetzt schon oft drüber gesprochen, aber die Saisonplanung für viele ist echt schwer. Und wir sehen jetzt schon viele besondere Sachen, wie jetzt eben vier Langdistanzen von Patrick. Und ich habe halt auch eben echt gedacht, ja, Frankfurt wird keiner mehr starten. Aber doch, hast du natürlich, doch. Hast du jetzt natürlich, du hast mich vollkommen überzeugt mit deiner Argumentation. Stimmt natürlich absolut, dass du da sagen kannst, okay, ich meine, das Rennen ist noch lang hin. Das wird wahrscheinlich auch noch länger offen sein für Entries. Und klar, wenn da die großen Namen anklopfen, dann geht das auch noch kurzfristig. Und da gibt's dann am Ende, wenn das die letzte Möglichkeit ist, für Hawaii sich zu qualifizieren und es gibt noch vier Slots, ist es halt auch nochmal ein super attraktives Rennen wirklich, um die Quali dann einzutüten, wer es dann bis dahin noch nicht geschafft hat. Also, das ist gut. Wir können nochmal so ein bisschen... so dieses Thema, ich bin jetzt wirklich gespannt, wenn jetzt auch, warte mal, ich gucke gerade im Kalender, in zwei Wochen, 6. April ist ja Ironman 73 Oceanside. Das ist ja auch ein krass großes, dichtes Starterfeld und ich bin super gespannt, wenn wir da das erste Ironman-Rennen jetzt wieder sehen, so dass dieser Battle T100 gegen Ironman's Series, so was ist spannender? Weil Miami waren wir alle jetzt noch nicht so super hyped vom ersten Rennen. Und dann mal gucken, wie es jetzt nach dem 73 Oceanside war. Dass man dann so sieht, erst waren ja schon so, also wir auch vor allem so, ja, PTO, das ist super, super geil und so. Und das erste Ding war jetzt ja schon so ein bisschen eine Ernüchterung. Dann jetzt schauen, wird Singapur besser? Wie macht sich die Ironman-Serie? Also das so weiter zu verfolgen. Was ist da jetzt so das geilere Racing? Weil ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, dass so, also ganz im Ernst, wenn die Serie PTO jetzt so bleibt und das einen so catcht, aber irgendwie auch nicht, das einzig coolste bis jetzt ist so, dass das die ganze Saisonplanung bei vielen durcheinander würfelt und so spannende Konstellationen einfach irgendwie uns noch bevorstehen. Aber so richtig geil hyped bin ich davon noch nicht, von der PTO-Serie gerade, was ich am Anfang eigentlich schon war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es nach dem ersten 73 dann ist, von Oceanside. 73 Oceanscheiß in California.
California. Ja, ich meine, Oceanside hat man natürlich, finde ich, immer so viele Bilder, weil es halt die klassische Saisoneröffnung war, so wie Mailand Sanremo in Radsport, war 73 Oceanside immer das Rennen. Frodo ist verdammt oft gestartet, dann immer so diese Ankündigung, Lionel Sanders gegen Frodo. Ich meine, Lionel ist halt auch so ein Typ, finde ich, der, das finde ich halt mega schade, dass er in Rot nicht auf der Startliste draufsteht. Er hat ja gesagt, dass er Ironman startet, Ironman Series. Vielleicht ist das ja einer, der dann auch nach Frankfurt kommt, wenn er die Quali noch nicht geholt haben sollte, weil er will ja in Kona starten. Das wäre, also weil ich war ja bei diesem Tri-Battle dabei und bin wirklich einfach riesen Lionel Sanders Fan. Das ist einfach so eine coole Socke. Gerade auch, wenn man ihn dann mal live sieht, so dieser kleine, neugierig guckende Typ, der dann irgendwie aussieht wie so ein Teenager, der immer so eine Freude, also sowas zumindest damals im Allgäu, so eine Freude und so ein Interesse ausstrahlt. Das war wirklich cool zu sehen. Und das waren halt immer so die Duelle. Und wenn man sich dann an dieses Sprintduell zwischen ihm und Rudy van Burg, es ging, glaube ich, um Platz 2 in Oceanside, die da wirklich, sensationell. Also das sind halt so die Bilder, die ich irgendwie mit Oceanside verbinde. Und klar, das wird ein Ding werden. Ich glaube, dass wirklich PTO sich keinen Gefallen damit tut, dass die Starterfelder so klein sind. Weil das wirklich irgendwie, ich meine, das war jetzt vielleicht einfach auch nur in Miami, weil es halt einfach ein Drecksformat ist da auf diesem Track. Ich glaube, zum Racen ist es ganz cool, aber zum Gucken ist es halt einfach nicht spannend. Und sie haben halt tatsächlich das, was sie angekündigt haben, dass sie die TV-Produktion oder die Coverage halt auf ein neues Niveau heben werden. Das haben sie halt nicht hinbekommen. Nein. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Bei 20 Leuten das, dann nicht mal alle Alter, einblenden, die Zwischenzeiten am Anfang nach dem Schwimmen fehlen und so. Also da muss man sagen, da war jede Ironman-Übertragung erstmal besser. Das war total. Schon
also keine Drohnen eingesetzt, wenn nicht dort, wo du halt alles innerhalb von 2 Kilometer Umkreis hast, wenn nicht da, wo dann? Also das ist ja
oder so, auf so einer Rennstrecke, nicht die haben das System da von so NASCARs, dass du die Strecke unten links hast und mit so Punkten, wer ist gerade wo ist krass, Überholvorgang. Krass. Also die Möglichkeiten wären auf jeden Fall da gewesen und irgendwie die Ankündigungen ja auch.
Total.
Da hat noch, da und hat das noch Rennen, was gefehlt.
Das Rennen hat es ja auch hergegeben, wenn du dir angeguckt hast, wie Sam Long von hinten das Feld aufgeholt hat. Also da haben wir ja auch, glaube ich, schon drüber geredet letztes Mal.
Red nicht mehr über aber Sam das Long, das war meine katastrophalste Einschätzung.
So Prediction,
die
Race Prediction,
jemals gab. Ja. Oh Mann, genau. Sam Long setzt sich jetzt immer auf Podium.
Und dann glaube ich auch einfach, dass auch unsere deutsche Brille, Rico war natürlich, das war cool, dass er dabei war, aber es haben halt solche Namen wie jetzt Mika und Fred, die haben halt, klar, Fred ist natürlich bei uns noch so ein bisschen die Edelfans. Aber das wird, glaube ich, schon ganz anders werden. Also ich finde gerade Singapur war letztes Jahr einfach ein echt cooles Rennen, weil das auch mit dieser Strecke über diese Brücke rüber, das war wesentlich spannender, wie Anna Haug dann Ash Gentle gejagt hat und dann sich der Schlauch verfangen hat. Also das war jetzt halt das allererste Rennen. Die Jungs werden ihre Hausaufgaben machen, Jungs und Mädels von der PTO. Und ich glaube, das wird schon besser werden. Aber du hast natürlich recht. Also, und da sieht man dann auch wieder, weil immer alle über Ironman hacken und sagen, ach, das ist ja scheiße, die machen nichts. Jetzt haben sie wirklich einen ganz guten Schachzug mit der Series gemacht. Also das haben sie wirklich schlau gemacht. Und sie haben halt einfach dieses Rennen in Hawaii, wo die Leute alle hinwollen. Und ich glaube, das werden einfach wieder coole Rennen werden. Ich hoffe, dass halt schon PTO erfolgreich wird, weil es einfach eine mega Bereicherung ist für den Sport. Und wenn denen halt das Geld ausgeht, wenn die halt merken, da kommt nichts zurück, dann werden die in 2-3 Jahren das Ding wieder einstampfen. Das ist dann super schade. Insofern hoffe ich, dass sie es hinbekommen. Aber jetzt momentan ist es halt einfach eine Bereicherung und abwarten. Ich glaube, Singapur wird wirklich schon ganz, ganz anders werden. Aber ich freue mich auch schon total auf Oceanside. Ich glaube, da startet ja auch Patrick in die Saison. Startet quasi seine US-Tournee mit Oceanside und Texas. Also das wird cool werden. Und ist ja, glaube ich, auch dann schon in 14 Tagen. Ich weiß gar nicht.
Ja, genau, am 6. Also 6.4.
Ja, in 14 Tagen, dann ist 3 Wochen später, meine ich, oder 4 Wochen später ist dann, 3 Wochen später ist dann Texas und auch Südafrika. Ich meine, das ist ja auch so ein Rennen, was eigentlich auch der absolute Klassiker ist, was, glaube ich, so ein bisschen kleiner Verlierer dieser Ironman Series ist. Ist aber auch Continental Championships, also da gibt es auch viele Plätze. Also ja, das ist auch geil. Ich meine, wir sagen es jedes Wochenende, wie cool es ist, dass die Saison endlich losgeht. Aber es ist ja tatsächlich so und man hat echt Bock. Und ich freue mich jetzt auch schon auf Oceanside, weil halt auch, ich hoffe auch, dass solche Leute wie Lionel dann auch starten. Sam Long hat ja auch gesagt, fand ich ganz interessant, dass er sagt, er macht Oceanside und Singapur. Da siehst du dann halt auch schon wieder, der hat jetzt halt Treppchen Luft geschnuppert, hat ein sensationelles Rennen und jetzt Oceanside und Singapur mit diesem ganzen Reisen. Da würde ich auch sagen, im Mai, Juni wird bei dem vermutlich nicht mehr so viel drin sein.
Ja.
Also du musst echt schon, wie hat Eliud Kipchoge es gesagt, das wichtigste Vitamin ist das Vitamin N, das Nein sagen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr als Profiathlet, wo du halt einfach so unglaublich gute Möglichkeiten hast, A, Geld zu verdienen und B, das muss man ja auch sagen, das macht, glaube ich, einfach auch Bock, weil wenn du alle siehst, wie die miteinander umgehen, haben wir ja auch schon, hat Fred ja auch schon gesagt, dass die PTO im Grunde so ein bisschen sowas ist wie der Weltcup-Zirkus auf der Kurzdistanz. Du triffst irgendwie alle 5-6 Wochen die gleichen Dudes und hast einfach Bock darauf. Und das macht ja auch total Spaß. Ich meine, das sind alles junge Leute, das darf man nicht vergessen. Das ist eh schon so ein recht einsamer Sport, wo man wirklich sehr, sehr, sehr viele Lonely Miles einlocken muss, damit man vorne mit dabei ist, auch wenn du versuchst, irgendwelche guten Trainingsbuddies zu haben und Trainingsgruppen. Aber unterm Strich ist es halt doch ein einsamer Sport. Und das ist dann natürlich cool, wenn du alle 5-6 Wochen deine Homies wieder triffst und ein großes Wiedersehen hast, großes Aha hast. Und da dann Nein zu sagen, das fällt natürlich schon schwer, weil das auch alles coole Destinations sind, coole Orte sind. Und das ist ja auch total aufregend, wenn du jetzt sagst, ey geil, ich kann da in Singapur dieses Rennen machen. Also das ist irgendwie alles auch so nachvollziehbar, dass man dann halt sagt, nee, ich mach das Rennen und Oceanside, irgendwie auch so ein Klassiker, den nehme ich doch noch mit und wird schon funktionieren innerhalb von einer Woche 2 Halbdistanzen. Aber wenn dann halt noch sehr viel Reiserei dazwischen ist und Jetlag ist und dann wieder die Singapur-Grippe im Wasser ist, ich meine, denk an letztes Jahr, da hatten verdammt viele Flotten Otto danach und dann waren erstmal die ersten Rennen, ich meine, Daniel Beckegaard hat letztendlich Nizza mit dem Rennen in Singapur vergeigt. Also ja, das ging dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose, die Vorbereitung.
Ja, auch und bei Blumenfeld, natürlich schon, ne? Der war ja genauso. Der
stimmt,
auch,
stimmt.
Also es sind ja, sind ja einige gewesen, die da dann Probleme hatten, was dann natürlich zur deutschen, ja, Meisterschaft geführt hat. Also wir werden uns darüber nicht beschweren, sondern sagen, Singapur war super. das hat uns tipptopp in die Karten gespielt. Es war auch das Rennen, was mir natürlich aus deutscher Sicht am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich habe übrigens das Rennen nochmal auf der Rolle geguckt, wo ich Intervalle gefahren bin, in Etappen jetzt nochmal, 70.3 Lahti. Absolute Empfehlung, gibt's auf YouTube nochmal das komplette Race. Auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil super geil. Apropos Buddies, was du eben angesprochen hast, in 2 Tagen 70.3 Geelong. Holy, holy, holy am Start.
Holy
moly. Was sagt der Coach? Wie ist er drauf? Gib mir mal ein bisschen Insight. Wir können doch mal nächste Woche wieder Holy einladen, oder? Nach so einem Rennen? Der ist doch nicht mehr unbedingt so lange in Australien, dass er nochmal so ein Update gibt, wie jetzt die letzte Zeit war. Ich verfolge natürlich alles. Ich habe jetzt gar nicht mehr mit ihm geschrieben, aber ich verfolge natürlich alles immer bei Insta, was er dokumentiert, und habe jetzt gesehen, er ist rübergeflogen und hat, fand ich einen guten Move, ein Foto von der Klimaanlage gezeigt, und wo jeder von uns die Klimaanlage runterdreht auf 22 Grad, hat er geschrieben, not used to the cold anymore, und hat die Klimaanlage auf 30 Grad hochgestellt. Hat er was erzählt? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ja, klar. Also gut, natürlich sind wir in regem Austausch. Also werden auch noch ein Race-Briefing machen. Was halt, habe ich auch schon oft erzählt, glaube ich, diese Zeitumstellung, die ist wirklich nervig, weil es geht immer nur ganz, ganz früh oder ganz, ganz spät. Jetzt kommt noch hier auf den Kanaren diese Extra-Stunde dazu und natürlich hier auch die ein oder andere Verpflichtung im Camp. Also die Zeitfenster sind knapp bei uns beiden. Aber nee, wird wieder eine Wundertüte sein. Also er ist ja im Becken wirklich, das ist pervers. Also der schwimmt jetzt die 100er nicht mehr, ist nicht mehr auf der 1,30 Lane, sondern ist auf der 1,20er Lane und schwimmt dann 24 mal 100 auf 1,20 ab, und die Schnellen sind dann irgendwie eine 1,11 und die Langsamen sind 1,14, 1,15, wo er dann auch in so einer Selbstverständlichkeit irgendwie schreibt, ja, war heute so ein solides Set, und wo ich dann schreibe, Alter, guck dir einfach mal die Abgangszeiten und die Splits an, die du schwimmst. Also das ist schon krass. Ihn hat's ja genervt. Er hat ja die Halbdistanz in Husky gemacht, die ja auch wirklich ganz gut war, haben wir schon drüber geredet. Husky Triathlon, auch so ein Riesenfestival. Ich glaube, das ist das zweitgrößte Triathlon-Festival nach Nusa. Und da ist er ja nicht vorne mit aus der Spitzengruppe rausgekommen, weil er halt einfach auch das wieder so ein guter Hinweis, gute Beckenschwimmer sind nicht zwingend gute Freiwasserschwimmer. Also das ist im Triathlon einfach nochmal ein riesengroßer
Gerade
Unterschied.
Gerade mehr.
Und ja auch andersrum. Du hast ja auch Leute, die im Becken einfach, wo du immer denkst, wie schaffen die das dann in der Spitzengruppe dabei zu sein? Und sind einfach, weil sie sich richtig anstellen, weil sie es halt im Open Water besser umgesetzt bekommen, clever sind, einfach dann immer vorne mit dabei. So war es halt bei ihm nicht. Und jetzt ist natürlich die Taktik einfach voll versuchen, vorne in die Gruppe zu kommen. Und dann beim Radfahren, da ist er halt auch echt stark gefahren, hat jetzt auch nochmal, gerade heute hat er No Chain Day, wir haben das Tapering ein bisschen umgestellt, weil er am Donnerstag geflogen ist. Dann haben wir die Vorbelastung, die mache ich immer sehr, sehr gerne am Donnerstag, haben wir dann am Freitag gemacht, also 2 Tage vorm Rennen. Und hat geschrieben, er weiß nicht, ob der Wattmesser kaputt ist und ob er wirklich so gute Beine hat. Ich setze mal darauf, dass der Garmin funktioniert.
Du hoffst, und der Coach hofft, dass der Wattmesser kalibriert
die Beine
war
einfach
und
so
der Akku vollgeladen war.
Genau, genau. Und ja, er war total überrascht. Das ist für mich auch so ein bisschen Memory Lane, weil 70.3 Geelong ist direkt neben Torquay. Das sind, glaube ich, so 10 Kilometer. Also ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche Rennen. Hat nur irgendwann die Destination gewechselt. Und damals hatte ich, als ich das erste Mal in Australien war, 2003, habe ich im Februar die 70.3, das war keine 70.3-Distanz, das gab es, glaube ich, 2003 noch gar nicht oder wurde eingeführt oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich im Februar eine Halbdistanz gemacht. Das war so früh, habe ich noch nie eine Halbdistanz gemacht, und habe ich auch schon erzählt, dass es ein absoluter Schock fürs System war. Und das war halt in Torquay, und Geelong ist direkt daneben. Und das ist natürlich witzig, weil das halt einfach jetzt da dieser Racecourse ist, wo ich vor ein paar 20 Jahren geraced bin. Und was ich auch nicht gedacht habe, als ich das erste Mal in Melbourne war, das ist ja ganz in der Nähe von Melbourne, so ein Surfer vor Ort, dass du halt doch auch in Melbourne die Jahreszeiten hast. Und ich meine, wir haben halt Ende März, das heißt, da ist es jetzt wirklich Herbst oder Spätsommer, und da sind halt die Temperaturen deutlich kühler. Ich wusste, dass ich, als ich das erste Mal in Australien war, musste ich mir dann auch wirklich Armwarmers kaufen und habe mir auch die ein oder andere Jacke geholt, weil ich darauf gar nicht eingestellt war. Du hast dann halt morgens früh Temperaturen von 5, 6, 7 Grad, wenn du richtig früh aufstehst. Und da war er, glaube ich, so ein bisschen geschockt, weil er eher aus dem tropischen Nusa gekommen ist. Aber nee, der ist fit. Man hat auch jetzt auf der Insta-Story, hat auch schon so die ersten Impressionen eingefangen vom Zieleinlauf, und ist einfach ein cooler Ort auch. Und der hat Bock. Also der wird alles daran setzen, beim Schwimmen und Radfahren dabei zu sein. Laufen ist jetzt einfach, man darf es halt echt nicht vergessen. Wir haben März, wir haben es auf die Sommerrennen ausgelegt. Aber der ist auch in Form. Also auch die Läufe waren richtig gut. Und das sollten wir unbedingt machen, weil natürlich er jetzt auch einfach mehr erzählen kann, wie das Leben in Australien funktioniert, wie auch die Triathlon-Community komplett anders ist. Ich hatte es ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass in Australien kaum jemand die PTO kennt. Also es wird da überhaupt gar nicht wahrgenommen. Wo wirklich einfach so, what the fuck is PTO? Weil die halt einfach Bock haben, Schwimmen, Radfahren und zu laufen und die Rennen in Australien zu machen und sich mit Ironman noch identifizieren können. Aber die interessiert PTO einfach nicht.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, das sieht man auch an der Startliste, ne? Es ist halt, die ganzen Australier sind hier irgendwie am Start. Also es ist fast eine australische Meisterschaft. Da ist hier Mike Phillips, ein Neuseeländer. Genau. Henrik Gösch, ein Finnländer. Dann Tom Bishop auch am Start.
Ja.
Partyminister Tom Bishop. Das ist natürlich auch ein ultraschneller Schwimmer. Also die ganzen Australier und Tom, wenn Holy mit denen vorne aus Wasser geht, dann hat er wirklich, braucht er hier, glaube ich, keine Schwimmgruppe mehr fürchten bei den europäischen Rennen.
Nee.
Dann hast du wieder Australia, Australia, Australia und dann überliest man fast, weil AUS und AUT und Australia und Austria, da ist dann der Holy und danach kommen wieder Australia, zwei Neuseeländer, ein Ami, Chile und French Polynesia und das war's. Also es ist eigentlich fast eine australische Meisterschaft und wer das weiß, ich meine, du kennst am besten die ganzen Australier, schwimmen halt gerade im offenen Wasser im Meer unfassbar gut. Tom Bishop auch ein unfassbar guter Schwimmer. Also das wird, ich würde es verfolgen, wenn er da wirklich vorne aus dem Wasser kommt, dann wäre es absolut krass. Also auch wenn er jetzt natürlich sein Schwimmen super hart krass verbessert hat, da wird richtig die Post abgehen im Wasser.
Ja, komplett. Nee, wird spannend und er kann auch einfach auch, was das Leben anbelangt in Australien und wie das abgeht, also auch ganz interessant, er hat einen Profiathleten, der jetzt aber schon, wie so viele Australier, ich glaube mit 22 schon irgendwie den dritten Ermüdungsbruch hat. Und da hat Holy sich dann halt auch mal unterhalten, was so Leistungsdiagnostiken anbelangt und so nach Werten trainieren. Das ist in Australien, ist das halt noch voll 90er Jahre. Das ist denen halt scheißegal. Die lieben es halt hart zu trainieren. Und wenn du dann halt erzählst, ja, wir haben jetzt mal so einen Inside-Test noch gemacht, um die Werte zu validieren, dann sagen die halt, du, ist doch scheißegal. Du musst halt vorne aus dem Wasser rauskommen und dann musst du halt mitfahren können. Und ob du da mit 280 Watt oder 330 Watt mitfährst, das interessiert doch keinen. Also es ist wirklich einfach nochmal ein krasser Unterschied, was auch so die Trainingsphilosophie oder das Rangehen an diesen Sport, was ja bei uns einfach doch schon sehr, sehr wissenschaftlich ist und einfach ganz anders aufgebaut ist als in Australien. Und ich glaube, da kann Holy wirklich coole Geschichten erzählen. Und was du halt auch gesagt hast, die Zeit rennt. Ich meine, er ist jetzt seit September, glaube ich, letzten Jahres in Noosa. Vorher waren sie noch in West Australia. Aber es ist halt einfach schon ein halbes Jahr und er sagt halt auch, ey, das ist so krass, wenn ich jetzt überlege, dass ich schon in, ich weiß gar nicht genau, wann er wiederkommen will, ich glaube Ende April, Anfang Mai ist er wieder da. Die Zeit rennt halt, ne? Und das ist für ihn natürlich auch so ein bisschen zu realisieren, dass jetzt die Zeit in Australien langsam dem Ende zuneigt, ist super interessant und super spannend und ja, den sollten wir definitiv einladen. Ich glaube, jetzt die Tage nach dem Rennen wird er noch ein paar Tage in Melbourne verbringen, weil da war er auch noch nicht. Und Melbourne ist ja schon auch eine wirklich absolut sehenswerte Stadt. Sehr, sehr europäisch übrigens. Also wundert man sich eigentlich, dass man da irgendwie in Australien ist. Wobei Australien ja doch auch, weil es halt die englische Gefangenenkolonie war früher, ist es natürlich, hast du sehr viel europäischen Einfluss in Australien. Also Australien ist viel europäischer als jetzt beispielsweise die USA oder so. Aber Melbourne ist dann tatsächlich auch nochmal wirklich eine sehr europäische Stadt. Da hängt er dann noch 3-4 Tage ran und dann geht's zurück nach Noosa. Aber das kriegen wir safe hin und wird, glaube ich, auch spannend werden. Also wird einfach gut werden, mal so zu hören, wie er den australischen Winter überstanden hat. Und da merkt man auch echt mal wieder, auch wie bei uns die Zeit rennen. Ne? Mhm. Wenn du überlegst, wenn du mich jetzt fragen würdest, wann hatten wir Holy im Podcast, würde ich sagen,
gestern,
vor 8 bis 10 Wochen. Und dann war es aber doch schon wieder. Ja, es ist echt krass. Unglaublich. Aber noch ganz kurz, Nicky Boy, weil ich will das nicht übergehen. Wie geht's deinem Fuß? Ich glaube, dass
da dürfen wir nicht so lange drüber reden. Das ist,
nee, ich weiß, das war lang,
viel zu lange über den Fuß geredet haben.
I know, du hast auch, ich wollte nicht zwischengehen. Du hast wirklich in jeder Einzelheit beschrieben, wie die Bahn aussah und wie hoch die Kante war.
Ja,
und
es war auch wichtig.
Ich weiß, nein, ist auch wichtig, das weiß ich auch, aber trotzdem sind natürlich, ich werde hier ganz oft gefragt, wie geht's Nickys Fuß und ist die Ironman Frankfurt Vorbereitung in Gefahr, wo ich denke, Leute, das ist also wirklich, das
ja, abgesagt, abgesagt.
Du hast dich ja verplappert, du hast ja erzählt, dass du schon Rad gefahren bist, also ja. Radfahren geht schon?
Radfahren ist überhaupt kein Problem, ich war sogar, ich war nach 4 Tagen wieder auf dem Rad, bin dann 1:40 ganz locker eine Runde gefahren. Ich habe Fred nach einer 1:30 Runde gefragt, die war dann natürlich bei mir 1:40, bei ihm wahrscheinlich 1:15. Bin Rad gefahren, bin dann am nächsten Tag mit Sockensigi 3 Stunden gefahren, weil ich es testen wollte. Und dann habe ich gar nichts gemerkt und es war sogar nach dem Radfahren besser und ich konnte wieder normaler gehen und es hat sich deutlich besser angefühlt als vorher. Gefühlt auch ein bisschen weniger Schwellung am Radfahren drin, weil es wahrscheinlich so ein bisschen durchbewegt wurde. Und dann bin ich nochmal abends 1,5 Stunden mit den Boys gefahren, mit Fritze und Fongstar. Sprich, ich habe einen Double Ride Day gemacht und hatte dann schon wieder 4,5 Stunden. Und dann nochmal bin ich eigentlich jeden Tag auf dem Rad gesessen wieder. Jetzt gestern auch im Rad, heute geht's auch nochmal wieder aufs Rad. Also Radfahren kein Problem, Schwimmen habe ich noch nicht ausprobiert. Weil ich mir einfach denke, ich glaube, es geht mit Poolboy, aber ich Rollwände und so, dann hast du einmal, verpasst du die und haust dann doch den Fuß an. Da wollte ich nur einfach aus Sicherheit ein paar Tage warten, weil Schwimmen habe ich jetzt wirklich nicht das Riesenproblem, dass ich da einen riesen Druck habe. Und Laufen ist natürlich nicht dran zu denken. Ich tapes halt.
Aber gehst du schon schmerzfrei?
Ich habe ja kein Manibo genommen oder so. Ganz am Anfang, ne, wo ich umgeknickt bin, die ersten 3-4 Tage, habe ich mir, ich glaube, morgens und abends vorm Schlafen gehen irgendwie eine Ibu reingehauen und das war's. Dann nach 4 Tagen habe ich gar keine Schmerzmittel, nichts mehr genommen. Konnte schmerzfrei auftreten. Jetzt kann ich morgens, ist es noch ein bisschen steifer und wenn ich ein bisschen gehe, dann wird's halt besser. Die Schwellung klar, ist super, super gut zurückgekommen, ist noch natürlich leicht drin. Ne? Also gerade so um den Knöchel rum ist noch ein bisschen dick, aber ich werde es jetzt mal beobachten, werde jetzt hier dann wahrscheinlich nochmal trotzdem zum Orthopäden gehen, das auch hier nochmal einmal abchecken lassen. Und ich habe jetzt noch kein Datum, wann ich wieder anfangen kann, irgendwie zu belasten. Ich habe jetzt schon aus Spanien da beim Doc, wo ich war, super geil, so ein Dokument bekommen mit Übungen, die ich machen soll, um es wieder zu mobilisieren und sofort zu kräftigen, auch die umliegende Muskulatur. Da mache ich jetzt fleißig jeden Tag meine Übung. Ich bin positiv gestimmt. Und das Einzige ist jetzt, wie schnell kann ich wieder laufen? Weil das wurmt mich schon ein bisschen, dass so jetzt einfach Hamburg-Marathon, das wird dann einfach nichts, das wäre dumm, den zu laufen. Das ist echt, echt bitter. Aber gut, ist halt so. Und 73 Mallorca ist jetzt dann so die Frage, wie clever das ist.
Weil du ihn ohne Trainingskilometer machen würdest. Das ist halt so.
Ja, ich würde dann Trainingslauf draus machen, aber es ist halt einfach trotzdem auch ein Halbmarathon, ne?
Ja, aber ich glaube, das würde ich davon abhängig machen, wann du halt einfach an den Start gehen kannst, also wann du halt einfach wieder laufen kannst, das meine ich damit, wann du wieder ins Lauftraining einsteigen kannst und du hast ja eine gute Basis gehabt, also wenn es dann halt einfach ein 21 Kilometer Jog hinten raus wirst, ist das Ganze auch nicht so schlimm.
Ja, wenn es dann Race ist, aber klar. Kann natürlich auch sagen, man schwimmt voll, fährt voll Rad und macht dann halt einen Trainingslauf drauf oder versucht irgendwie Ironman Pace zu laufen, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, 4:30, 4:40, 4:45 irgendwie dann versuche anzupeilen zu laufen, wobei das auch super schnell wäre, ohne wirklich Training. Muss ich einfach mal gucken, weiß ich noch nicht jetzt. Lassen wir mal nochmal eine Woche ins Land gehen und vielleicht weiß ich nächste oder übernächste Woche da schon ein bisschen mehr, wann ich vielleicht auch wieder anfangen kann zu laufen. Aber das so dazu. Aber was noch?
Aber cool.
Ja.
Cool zu hören, dass es so schnell gegangen ist, weil da wurde ich schon oft gefragt.
Ja.
Ist ja gut. Lass die Leute sich dafür interessieren. Ist so ein schönes Zeichen.
Nein, voll, absolut. Aber also es ist für mich auch ganz spannend zu sehen, dieses, wie schnell es auch gehen kann, wenn du dich kümmerst. Ne? Und wenn du gut versorgt bist
Und wenn du das richtige Mindset hast.
Und wenn du das richtige Mindset hast, natürlich auch, ja klar. Also, aber ich fange wieder an zu laufen, wenn ich anfange zu laufen. Aber Mindset und Training, also das wollte ich auch noch erzählen. Wir haben jetzt noch, kommen noch 2 YouTube-Videos, Trainingstage oder Sessions mit Fred. Einmal so ein K3 am Berg und einmal noch so eine Race-Pace-Session, also wirklich erste Race-Pace-Session und Koppellauf. wo er dann für Singapur natürlich schon die ersten Sachen gemacht hat. Also wer es auf Strava gesehen hat, bei ihm schon stand unter der Einheit Confidence Boost. Und Julian Fritzenschaft, Fritze, ist ja auch von dir ein Athlet, super starker Athlet, der halt aber auf Vollzeit arbeitet nebenher. Und wo ich auch immer, der ist ja auch mir meilenweit überlegen und so viel besser von Zeiten als Athlet, vom Mindset und allem. Ich meine, unter der Woche steht er um 5 auf, um dann irgendwie früh vor der Arbeit zu schwimmen oder zu trainieren. Auch diese nervige 5 AM Club. Da noch ein ganz kurzer Einwurf. Guter Post von Kate Matthews. War im Schwimmbad mit India Lee und hat hingeschrieben 11 AM Club. Und dann habe ich direkt zu ihr geschrieben in den PNs, oh, finally, someone, fuck this 5 AM Club. Und sie so, yeah, fuck it.
Sehr schön, sehr sympathisch.
Sehr sympathisch. Auf jeden Fall, wenn du dann auch siehst, gerade so bei diesen KA-Sachen, 55er Trittfrequenz, hohe Wattzahl, hohe Torque, berghoch, und Fred wirklich alles in Aero-Position, fährt da hoch und bei Fritze war dann schon, erst fahren wir ihm vorbei und meinte, oh, das kann man ja gar nicht in Aero fahren. So, ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich habe da auch ultra Schwierigkeiten mit, sowas dann wirklich in dieser Aero-Position zu fahren. Und es ist halt einfach auch vom Kopf, das hat Fred nachher nochmal gesagt, also freut euch auf das Video schon mal, es kommt bei Fred auf dem YouTube-Channel. Das andere bei uns mit der Race Pace, bei Pushing Limits. Es ist so dieses Mindset, wenn was hart ist, wenn was ungemütlich ist, wenn sich was nicht gut anfühlt, das dann aber im Training trotzdem durchzuziehen. Und da hat man gesehen, bei dieser Session, auch bei dieser Einheit, dann ist Fred hat auch so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber gesagt so, ah, ich starte mal mit einer Wattzahl rein, fühle mich so rein. Und natürlich hat er dann wieder Laktat gemessen und natürlich musste er danach wieder schneller fahren. War klar. aber der zieht es dann halt durch. So dieses, wenn dieses, ja, einfach ungemütliche und nicht dann diesen einfacheren Weg zu wählen. Ja, ich fahre ja trotzdem die Wattzahlen, aber ich fahre sie dann halt einfach im Basebar, was dann andere Athleten vielleicht gar nicht so umgesetzt bekommen. Das bekommt er halt umgesetzt. Und da siehst du dann halt auch nochmal diesen Unterschied zwischen absolut Weltklasse und eben Leuten, die halt dann da vielleicht noch hinwollen oder halt ihr Bestmögliches geben, um da hinzukommen. Aber das war so geil, das zu sehen und so beeindruckend nochmal. Und ich konnte absolut Fritze nachvollziehen, da zu sagen, ich fahre die jetzt in Basebar und erstmal ist wichtig, dass die Einheit durchkriegt, weil der, man muss zu seiner Verteidigung auch sagen, der ist da natürlich auch nicht frisch in die Einheit, weil der hatte da schon anderthalb Wochen mit Fred trainiert und war natürlich auch komplett angenockt schon. Aber das ist so, wenn du da von außen drauf guckst und das mal im Auto mitverfolgst, diese Unterschiede zu sehen. Fred war auch müde, der hat auch schon 6 Wochen oder 5 Wochen Trainingslager in den Beinen gehabt. Oder auch bei dieser Track-Session, die ja schon auf seinem YouTube-Channel ist, könnt ihr auch alle anschauen. Ich glaube, es heißt My Biggest Track Set Ever, wo er die 15x1000 durchgezogen hat, den letzten noch in 3 Minuten und immer so gesteigert, 3:30, 3:20, 3:10 in so Dreier-Sets, die Tausender gelaufen ist mit nur 300 Trabpause. Und beim Einlaufen schon gesagt hat, boah, ich habe gar keine guten Beine, die sind auch schwer. Und auch wenn es richtig hart wird, wenn es richtig wehtut, wenn es unangenehm ist, der Typ setzt die Vorgaben 1:1 um im Training und schafft es auch, wenn er schwere Beine hat, wenn es unangenehm ist, wenn es ungemütlich wird. Weil genau so fühlt sich ja ein Wettkampf an, wenn wir uns alle da mal vom Mindset reinversetzen. Wenn da jetzt du in der Gruppe bist und vorne drückt wer drauf und das ist jetzt mal ein bisschen drüber, das sind genau diese Momente, oder beim Laufen wird's hart, die Beine sind nicht mehr geil, weil das Radfahren tough war. Das sind ja genau diese Sessions, die dich dann auch im Rennen schnell machen und die kriegt er einfach umgesetzt. Und da hat man gesehen, warum ein Profi ist. Also es ist ja nicht nur Fred, sondern das machen alle, die da ganz vorne mitspielen. Wenn es hart wird im Training, wenn es unangenehm, wenn es ungemütlich wird, dann schaffen die es trotzdem, diese Sachen, diese Vorgaben, diesen Trainingsplan einfach umzusetzen. Und da habe ich nochmal gesehen, was eigentlich Profisport bedeutet. Da wurde mir auch nochmal klarer, warum ich das im Project auch nicht konnte, weil ich da viel zu weichender bin. Ich wäre die im Basebar gefahren und wahrscheinlich, wenn ich dann müde gewesen wäre, hätte ich auch noch 10 Watt reduziert. Da habe ich diesen, also selbst zwischen mir und Fred einen unfassbar Riesenunterschied, aber auch zwischen Fritze und Fred nochmal einen Riesenunterschied. Und da siehst du auch, wo halt diese Prozente gemacht werden, ne? Das war so geil, das zu sehen und so faszinierend und what it takes. What it takes.
Ja, super interessant. Für mich auch gerade ein spannendes Déjà-vu, weil tatsächlich das muss 14, 15 gewesen sein, als ich selber noch ein bisschen fitter war. Und Fritze und auch Fabian Günther, die sind ja letztes Jahr 14. und 16. geworden bei der Ironman European Championships in Hamburg, habe ich ja oft schon erzählt, dass es für mich echt, als sie da als 8. und 9. losgerannt sind und ich ein bisschen Pipi in den Augen hatte, weil ich die Jungs halt einfach schon kenne, seitdem die ganz, ganz klein sind. Und ich meine, Günni hat mit 19 angefangen, Fritze glaube ich irgendwie mit 16, 17. Und das so zu sehen, die Entwicklung. Und ich erinnere mich wirklich, wir waren im Trainingslager auf Mallorca und wir haben genau diese KA3-Einheit am Rander gemacht. Mhm. Und da sollten die dreimal den Rander hochfahren mit einer niedrigen Trittfrequenz. Und das war etwas, was ich früher extrem gut konnte, weil wir das halt bei Tony Hasler, Brad Sutton-Style, bis zur Vergasung gemacht haben, in Aero-Position auf Gran Canaria, weil wir hatten, das habe ich auch schon oft erzählt, damals, wir sind bei Tony Hasler, habe ich wirklich nur auf dem TT trainiert.
Da habe ich aber auch gerade, sorry, wenn ich dich unterbreche, einen kurzen Flashback, die Story hast du auch schon erzählt, wo ihr dann auch nicht in Aero-Position gefahren seid, dann wieder an Natascha rangekommen seid, Tony euch
absolut.
Im Auge...
Ihr Jungs, ihre Position, absolut,
wo ihr
absolut,
erwischt wurdet.
Absolut, definitiv. Und dann sind wir halt, sollten Günni und Fritze und noch ein paar andere Athleten, die dabei waren, sollten halt 50er Kadenz fahren, 50 maximal 55er Kadenz. Und die haben es halt nicht hinbekommen. Die sind dann halt mit so einer 60er, 65er. Und ich so, ey Jungs, ihr sollt eine 50, 55er Kadenz fahren. Und ja, nee, das kann ich aber nicht. Und jetzt, 10 Jahre später, ist es dann immer noch so, dass es natürlich nicht dieses kann ich nicht, aber dann... Du fährst dann halt die Einheit so, dass sie für dich nicht extrem unangenehm ist, sondern so, dass du die umsetzen kannst. Und dann sind es halt keine 50er Trittfrequenz, sondern dann fährst du am Anfang, wenn du noch Bums hast, fährst du eine 56, 57er und dann willst du ja auch immer die Wattleistung halten. Das heißt, du fährst dann am Ende eine 60er, 62er. Das ist dann aber nicht mehr genau der Reiz. Und genau wie du sagst, das sind dann halt so diese feinen Unterschiede, wo die absolute Weltspitze halt sagt, nee, das ist mir jetzt scheißegal, auch wenn ich irgendwie ein bisschen weniger Watt fahre, fahre ich jetzt diese 50er, 52er Kadenz, weil ich will das halt hinbekommen. Und das genau, das kannst du auf jede Situation, beim Schwimmen, wenn es halt irgendwie wehtut und du denkst, ah nee, jetzt lasse ich diese 1, 2 Sekunden nach oder die Abgangszeit wäre dann von 1,20, naja, wenn ich einmal auf 1,25 abgehe, ist ja auch nicht schlimm. Und das kommt bei der absoluten Weltspitze, kommt das halt nicht vor. Die ziehen dann einfach durch, egal wie dreckig die sich fühlen, weil sie halt einfach wissen, es geht nur darum, die Einheit so zu beenden, wie sie geplant ist. Ob das dann ein bisschen weniger Wattleistung ist oder ob du halt richtig, richtig knautschen musst, das ist dann egal. Und Fred hatte mit Sicherheit auch gehofft, dass irgendwie, keine Ahnung, dann jeder Tausender bei der von dir eben angesprochenen 15 mal 100, 1 bis 3 gesteigert, dass jeder dritte, sechste, neunte, zwölfte, 15. irgendwie eine 305 ist und der letzte dann auch noch unter 3 geht. Also kannst du mir nicht erzählen, wenn er dann den letzten mit 302 rennt, dass er nicht eine 259 rennen wollte. Man kennt ja die Pappenheimer und die Spiele, aber der macht's halt, weißt du? Und das ist dann, und dann siehst du halt irgendwie einen Fritze, ich habe mir das Video natürlich dann auch angeguckt, der dann sagt, Alter, was ist das für eine Maschine? Schon beim Einlaufen fühlt er sich schlecht. Da muss man halt schon auch sagen, dass die wenigsten Profiathleten halt dann auch wirklich so diese Situation haben, dass es die Arbeit ist, die angemessen bezahlt wird, weil 90% der deutschen Profis oder aller Langdistanzprofis lebt halt von der Hand in den Mund und dann fällt es halt auch ein bisschen schwerer zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt entsprechend durch. Aber in der Situation geht es ja gar nicht darum, sondern es geht darum, einfach echt alles zu geben. Und ich meine, wie oft hat man das bei Frodo gehört, wenn es bei dem halt einfach richtig scheiße gelaufen ist im Training, hat er gesagt, das sind jetzt die Einheiten, die den Unterschied machen. Und das kannst du auch den Athleten noch so oft sagen, auch die Einheit dann entsprechend zu bewerten. Also das finde ich halt auch so faszinierend, weil wir da auch jetzt hier im Camp drüber geredet haben, weil das sind natürlich auch Sachen, die du den Altersklassenathleten mitgeben kannst. Wenn eine Einheit absolviert wurde, dann ist sie abgehakt. Und dann bringt es überhaupt gar nicht, es ist ja krass, du bist hier teilweise beim Abendessen und die Athleten unterhalten sich noch darüber, wie schlecht das Freiwasserschwimmen war. Und du denkst so, ey Leute, das ist doch schon 10 Stunden her. Und klopft euch doch auf die Schulter, dass ihr euch getraut habt, irgendwie im Atlantik ins Wasser zu gehen und dass ihr eure eigene Angst überwunden habt oder dass ihr, keine Ahnung, wir haben auch eine K3-Einheit gemacht. Übrigens ganz witzig, wo du das sagst, dass Fred das auch gemacht hat, weil einer Trainer von uns, Niklas, ein Guide, der arbeitet auch in Potsdam oder lebt in Potsdam und ist mit Ron Schmidt sehr eng connected, legendärer Kurzdistanz- und auch Langdistanztrainer, Trainer von Nils Fromm halt früher, Laura Philipp, also einfach eine absolute Trainerlegende. Und dann hat
Laura
er
Lindemann,
wohl Ron gesagt,
Laura Philipp glaube ich nicht.
Laura Lindemann, klar. Und dann hat Niklas ihm irgendwie erzählt, dass wir K3-Einheiten am Berg machen. Und dann hat Ron irgendwie nur gesagt, hä, wer macht denn sowas noch? Wo ich dann auch so dachte, komisch, na gut, dann muss Ron noch mal ein bisschen, muss er noch mal eine Fortbildung machen, dass es mittlerweile auch viele Radprofis wieder machen. Aber das war einfach nur ein kleiner, witziger Nebensatz. Was ich halt sagen wollte, ist, dass dann die Athleten dann irgendwie, und dann habe ich die Werte nicht realisiert und mir fiel das so schwer. Und bei den Top-Athleten ist es halt einfach so, die Einheit wurde gemacht. Die wird dann natürlich irgendwie auch nochmal angeguckt und analysiert, habe ich die richtigen Werte getroffen, wie war mein Puls und Co., wenn es nicht der Trainer macht. Aber dann ist auch gut. Dann wird nicht mehr darüber geredet. Und so dieses Einheit für Einheit, voll im Moment sein, sich auf die Einheit konzentrieren und wenn sie gemacht wurde, ist sie abgehakt, auf zur nächsten Einheit. Und so geht es halt von Einheit zu Einheit, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat für Monat. Und das ist das dann, was den Unterschied macht. Und genau wie du gesagt hast, dann hast du halt die absolute Weltspitze. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Fred ist anerkannterweise einer der besten Radfahrer der Welt. Und das ist ja ganz klar, dass der Sachen hervorholt, wo man sich nur den Kopf fasst. Und dann hast du halt die anderen, die, ja, denen fehlt irgendwie so der letzte Glaube daran und auch so der letzte Glaube an sich selber. Und wenn es dann halt so richtig eklig wird, und da nehme ich mich damals mit ein, dann sagst du halt, ach komm ey, ob ich jetzt mal kurz aus Aero-Position rausgehe und Basebar und dann im Basebar meine Werte realisiere, so groß ist der Unterschied dann doch nicht. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 20 am Ende. Also super, super spannend. Also ja, vor allem gut, hast du gut Futter, also hast uns hungrig gemacht auf die Videos quasi. Ist ja, da freut man sich ja immer drauf, weil das ist ja wirklich auch so, ich meine, ich glaube, das ist auch so das Nette an Fred zu sehen. Ich hatte es gesagt, wir hatten gestern Thorsten Schröder hier und habe ihn gefragt, ob er auch ein bisschen nochmal so eine Frage-Antwort-Stunde macht. Und das hat riesig Spaß gemacht. Er ist wirklich einfach ganz spontan nach dem Essen dazugekommen. Also ich hatte ihn vor 3-4 Tagen vorher gefragt und hat er gesagt, du, würde passen an dem Tag. Und Halleluja, der Typ, ich meine, klar, das ist sein Job, aber der kann ja reden. Da komme ich mir selber vor wie so jemand, der das gar nicht kann. Und ich glaube, bisschen quatschen kann ich auch. Nee, es hat aber mega viel Spaß gemacht. Und dann merkst du natürlich auch durch seine viele Lesungen und sowas alles, das ist einfach sein Metier. Und das war nochmal, war auch ein richtig toller, runder Abend, weil wir haben uns auch überhaupt nicht vorbereitet. Thorsten und ich haben einfach nur darüber gesprochen, wie lange er schon bei mir trainiert und wie wir diese Hawaii-Projekte angegangen sind. Und das Schöne war, dass du halt ganz viel auch, hat er einfach von sich aus erzählt, wie er halt diese Leidenschaft lebt und wie sich das auch so entwickelt hat. Und der ist ja auch vom absoluten Hobbyathleten zum ambitionierten Hobbyathleten geworden. Und das war irgendwie so super cool zu hören und auch wie viel Mindset dabei war. Also das war auch richtig, richtig stark. Und das ist einfach so, wie du es halt gesagt hast. Das ist echt machen halt, ne? Einfach machen und die ziehen halt durch, die Jungs und Mädels. Das ist schon ganz beeindruckend zu sehen. Und naja, freue ich mich. Wird gut sein, das zu sehen, das Video. Cool.
Ja, also das war so dieses, ja, es ist halt einfach wirklich, wie ich es gesagt hatte, zusammenzufassen mit diesen Worten, what it takes, ne? Das ist halt nicht nur im Profisport, sondern auch bei den besten Age-Groupern. Ich meine, wenn du den Fritz Ferner anguckst oder so, die bei dir trainieren, das ist ja auch, die Jungs machen halt, ne? Das ist, ja. Und wir müssen nochmal kurz, da wollte ich nochmal deine Meinung einmal zu hören. Kati Rossmann war ja auch hier im Podcast und die war auch in Girona zu der Zeit, wo ich da war. Aber ich habe die nie irgendwo gesehen, weil die war halt am Tag 8 bis 12 Stunden auf dem Fahrrad unterwegs. Hast du da den Plan umgeschrieben auf nur Radfahren und homöopathische Dosen Swim and Run oder hat Kati dich wieder ausgetrickst und einfach die Radausfahrten verlängert?
Junge,
das, also das ist ja...
Nein. 1111 Kilometer in einer Woche. Ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst auf diese Schnapszahl war, aber da hat Kati ganz klar den Age Group Joker gespielt und hat gesagt, du Nils, stell mir am besten kein Training rein. Ich brauche das jetzt für meine Seele. Ich habe einfach Bock reinzufahren, wo ich dann aber gesagt habe, ich möchte aber zumindest dir noch 3-4 Schwimmeinheiten reinstellen, in der Hoffnung, dass du 2-3 davon absolvierst, damit das Wassergefühl nicht komplett flöten geht. Und du, ihr macht das wahnsinnig viel Spaß. Und was soll ich da als Trainer sagen? Nee, du musst jetzt aber 3x12 Minuten den Berg hochfahren oder jeden Berg mit einer 50er Kadenz und der Wattleistung. Das ist dann wirklich das, wo ich denke, die Hobbyathleten machen das aus Freude und wenn sie halt einfach Bock hat, 1111 Kilometer in einer Woche zu fahren, wo ich dann wirklich, das war aber auch, das ist auch wieder so typisch und da musste ich dann auch wirklich lachen, weil das dieses Genie nahe Wahnsinn ist, dann ist sie am Samstag abgereist hatte ich, glaube ich, noch irgendwie einen Easy Spin oder ich glaube, ich hatte sogar komplett Ruhetag, weil die ja mit dem Auto da waren. Das darf ich, glaube ich, auch erzählen. Da muss ich, glaube ich, selber drüber lachen. Das ist ja das Coole, dass sie selber halt dann einfach auch darüber lacht. Und dann hatte ich am Sonntag, ich meine, Klimawechsel bis in Girona, kommst zurück nach Hessen. Da war jetzt, glaube ich, ansatzweise ganz gutes Wetter, aber da habe ich dann halt gedacht, ey, die hat jetzt 2 Wochen richtig gut trainiert, richtig viel gemacht. Und mach mal einfach so 2 Stunden Beine fallen lassen, damit sie sich wieder ein bisschen akklimatisieren kann und auch ins Wasser geht. Und dann sehe ich da auch wieder an dem Tag 170 Kilometer zu Hause Ankommensrunde und dachte, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber diese Woche ist sie wieder auf Trainingsplan und ist auch wieder im Trainingsplan unterwegs und brauchte das einfach für den Kopf. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, das zu machen. Finde ich auch. Also finde ich absolut cool und dann muss das auch so sein. Aber ja, kann man mal machen. Das sind Hell on Wheels Umfänge.
Das ist absolut beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn du dir anschaust, was Kathi auch noch, die hat ja jeden Berg mitgenommen, den du in Girona mitnehmen kannst. Und dann auch Rocacorba und so, die richtig steilen Dinger mit schlechtem Asphalt. Also, die hat schon richtig Höhenmeter gesammelt, richtig Kilometer und Stunden auf dem Rad gesammelt. Und das ist, aber ich finde einfach geil, wenn du da so Bock drauf hast, das Spaß macht, dass man das auch machen kann und ja, das ist dann auch der Unterschied. Age Group Profi, Fred kann sich das nicht erlauben, auch wenn er Bock drauf hätte, sondern der zieht halt sein Ding durch und macht die Arbeit, die gemacht werden kann. Das ist mir gerade nochmal gekommen. Das ist halt auch so, das muss man einfach auch sagen, das ist Freds Job und den erledigt er. Also er macht genau, was er machen muss. Nicht, was er machen will oder was vielleicht cool wäre oder sonst was, sondern das ist halt das absolut professionell, wie du selber mal gesagt hast, CEO von der eigenen Company. So, wenn es ums Training geht, dann ist Laserfokus, dann zieht er die Dinger durch und das ist schon geil. Also es war wieder super gut und auch, dass ich mich dann verletzt habe, für mich auch wieder, kann man es ja auch von der Seite sehen, so ein Benefit, dass ich nochmal ein paar mehr Sessions auch dann aus dem Auto begleitet habe, wir noch ein bisschen was mehr mitgenommen haben. Also klar, einmal ist es cool, weil es mehr Content gibt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich dann nicht versucht habe, irgendwie da auch so eine Session zu fahren oder irgendwas zu machen, sondern dass ich wirklich das mal so im direkten Vergleich 1:1 mal sehen konnte, wie da einfach gearbeitet wird und das so ein bisschen, also ich konnte da wieder für mich sehr viel mitnehmen und rausziehen. Und ich glaube, das kann auch jeder, wenn man sich Takeaway, Take-Home-Message für mich, wenn ich jetzt sage, ich trainiere eine Session und ich mache die Einladung, ich habe mir jetzt am Tag freigeräumt, voller Fokus auf die Session, hatten wir ja auch im letzten Podcast schon mal oder vorletzten, was glaube ich, wo du gesagt hast, hier aufschreiben und Ziele und was war gut, was war schlecht. Mhm. Und die Einheit einfach so zu versuchen, umzusetzen, wie sie geplant ist und das einfach umsetzen, was im Plan steht. So, genau.
Und ganz wichtig auch, was dein Körper an dem Tag halt hergibt.
Ja.
Ne? Also sich dann nicht verunsichern lassen, weil es irgendwie 10 Watt weniger sind oder dann halt auch ermutigen lassen, mutig sein, wenn es vielleicht auch mal 10 Watt mehr sein können oder 2-3 Sekunden schneller.
Genau,
oder
aber auch so, es kommt nicht auf die genaue Wattzahl an, sondern es kommt darauf an, die Aufgabe zu erledigen. Sind es jetzt Laufintervalle oder ist es jetzt, wie jetzt in Freds Fall, ist es jetzt 55 Umdrehungen in Aero-Position berghoch. Ja, dann sind es 55 Umdrehungen in Aero-Position berghoch. So, und das ist halt dann das, was die Aufgabe ist und was umgesetzt werden soll. Und nicht, also du kannst ja gar nicht exakt dann 438,6 Watt treffen, ob das jetzt 10 mehr oder weniger sind. Man ist da immer sehr, sehr auf die genaue Pace und die genaue Wattzahl und vielleicht auch ein bisschen höhere Wattzahl, weil das ist das Wichtige, aber nein. Das Wichtige ist die Aufgabe, was dahinter ist, ist jetzt der Kraftausdauerreiz, der hohe Torque-Reiz in Aero-Position, dass du sowas auch umsetzen kannst, dass du auch mal im Wettkampf in Aero-Position bleiben kannst, wenn es mal ein bisschen berghoch geht, weil wenn du dann 30 fährst, hast du immer noch einen riesen Benefit gegenüber jemandem, der in Basebar geht und dann da wieder mehr Matches und mehr Kohlenhydrate verbraucht, weil er einfach einen höheren Windwiderstand hat. Also es sind so diese kleinen Dinge und das habe ich auch, ich habe dann interessanterweise, weil ich in Rot ja die ganze Zeit auch so eher unter meinem Limit gefahren bin, und mich extrem so auf diese Aero-Position konzentrieren konnte, da voll drauf geachtet, weil ich so voll aware war die ganze Zeit. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich habe mir deinen Screenshot nochmal rausgeholt hier. Und zwar bin ich ja eine 4:31:24 gefahren. Also das ist jetzt nicht die offizielle Rotzeit, sondern die ich jetzt auf meinem Garmin gestoppt habe. Da weiß ich jetzt immer nicht, wo habe ich genau abgedrückt und so, ne, wo ist der angegangen.
Ja, ist ja auch scheißegal.
Aber auf jeden Fall habe ich eine 39,3 km/h sind es, eben über die 177,8 Kilometer hat mein Garmin hier ausgespuckt, und mit einer Average-Leistung von 252 Watt. Aber da sieht man jetzt, dass ich in der Gruppe gefahren bin. Meine gewichtete Leistung, also Normalized Power, ist 273 Watt. Also schon ein ganz schön großer Unterschied. Besser wäre es natürlich, wenn das sehr nah aneinander wäre und die Werte nicht so ein großer Unterschied wäre. Und da sieht man dann wieder, weil ich bin an diesen Anstiegen und so, wenn es mal hinten in der Gruppe war, aus dem Sattel gegangen, dann mal in Aero-Position, dann fährst du da mal ein bisschen und musst dann wieder, ah scheiße, die Lücke ist jetzt doch ein bisschen groß, das sind jetzt eher 30 Meter oder 20, 25 Meter anstatt 15 Meter, da muss ich wieder ein bisschen ranpressen, dass ich die Gruppe nicht verliere. Und das sind dann so diese Sachen, wo ich denke, ja okay, da hast du dann ein paar Mal, auch wenn ich mir diese Peaks anschaue, wie oft da irgendwie so 600 Watt, 580 Watt und sonst was drin ist. Ja, das ist halt nicht diese Dauerleistung, die viel besser gewesen wäre. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich statt 273 NP und Durchschnitt 252 einfach 260 Average und 264 NP hätte, wäre ich nochmal 5 Minuten schneller gewesen und hätte vielleicht sogar weniger Carbs durchgehauen. So.
Ja, aber das ist ja der Unterschied zwischen, einer der ganz großen Unterschiede zwischen Pro und Amateur. Als Amateur solltest du eigentlich versuchen, mehr oder weniger ein gleichmäßiges Rennen zu machen. Als Pro kannst du das halt nicht, weil genau wie du es gesagt hast, die Gruppendynamik halt einfach unheimlich wichtig ist und du immer von der Gruppe profitierst. Selbst bei 20 Metern hast du halt einfach einen Vorteil, und sei es einfach nur, also du merkst ihn sogar auch noch in der Wattleistung, also in der Aerodynamik, aber sei es einfach auch nur die Verantwortung abzugeben. Also dass du halt einfach mal Kopf runter und du weißt, die Pace wird jetzt konstant gedrückt, ohne dass ich dafür verantwortlich bin. Ich gucke einfach nur jetzt auch irgendwie ganz cool auf meinen Race Ranger, dass ich halt die 20 Meter korrekt einhalte. Ansonsten gebe ich die Verantwortung mal kurz ab, bis ich dann wieder mit dem Turn dran bin. Also es macht ja schon einen riesengroßen Unterschied. Und dann ist natürlich klar, ich meine, wenn du Greding hochfährst und musst da rüberfahren, hast neben dir jemanden, der 15 Kilo weniger wiegt als du, dann musst du halt einfach aus deiner Komfortzone raus und musst da rübergehen. Also das ist einfach so der Hauptunterschied, dass das Profirennen viel, viel, viel dynamischer ist und du dich da natürlich auch vorbereiten musst, dass das halt im Rennen sein kann, dass du halt absolute Spitzen fahren musst oder dass du aus dem Wasser rauskommst mit einem Rückstand zur großen Gruppe und dann halt erstmal 30, 40 Kilometer Vollgas fahren musst, was ja ein Beckegaard, der ist vorne mit dabei, ein Ditlev ja auch macht. Also das ist, als Profi kannst du diese Rennen nicht so fahren, dass du halt sagst, okay, wie mache ich es am besten, dass ich schön gleichmäßig fahre. Aber es ist natürlich interessant, dass du es nochmal so gesagt hast und dir auch nochmal so angeguckt hast. Und was natürlich auch ganz spannend ist, zu sehen, mit wie wenig Watt du wie schnell gefahren bist. Was natürlich auch total für deine Aerodynamik spricht. Und das hast du ja auch gesagt, ich meine, das war ja auch vorher schon so, du saßt ja wirklich, finde ich, recht extrem drauf, hast dich aber super wohl gefühlt.
Ja, da hat Lasse einen unfassbaren Job gemacht. Mir macht das
überhaupt nichts aus. Ja. Ich lieg da drin in meinem Bar und fühle mich einfach super wohl. Und wir haben es ja auch so gemacht, dass du die letzten Wochen und Monate einfach sehr, sehr viel auch auf dem TT trainiert hast oder ausschließlich auf dem TT trainiert hast, damit du halt einfach diese 180 Kilometer, diese 4,5 Stunden so fahren kannst, dass du danach noch gut laufen kannst. Das gut laufen ist so semi aufgegangen.
Ja, aber das war ja alles nein, echt locker jetzt, und es war halt überhitzt.
Alles gut,
ne?
Nein.
Das ist so, das lag gut. Nicht an der Position am Radpacing. Also weniger Watt hätte ich nicht fahren können. Sage ich jetzt mal überspitzt dargestellt.
Das lag auch einfach, also das haben wir ja schon oft besprochen, dass wenn du jetzt noch ein zweites und ein drittes Jahr raufgepackt hättest, ich meine, das darfst du halt auch nicht vergessen, wie lange Fred das schon macht oder wie lange die Jungs das auch schon machen, also auch ein Fritze, den du eben angesprochen hast, der ist halt einfach auch schon wahnsinnig lange dabei und der trainiert schon wahnsinnig lange, sehr, sehr schlau, hatte verschiedene Trainer, die auch nicht schlecht gearbeitet haben zwischenzeitlich, und das kommt halt einfach wirklich über die Jahre. Und das ist das Coole, was ja auch jetzt wieder in dem Camp so, dass das Fazit war, auch gestern, als Thorsten dann ein bisschen was erzählt hat. Der hat auch nicht innerhalb von einem Jahr als Nicht-Sportler oder Nicht-Triathlet, Sport hat er immer gemacht, weil er begeisterter Fußballer war und immer sportlich gelebt hat, aber als Ausdauersportler hat er auch nicht innerhalb eines Jahres dann die Hawaii-Quali geholt, sondern das war dann auch 4, 5, 6 Jahre.
Ja.
Und das irgendwie als Schlusswort und kleine Motivation für alle, die jung in dem Sport sind. Das ist einfach so cool, was man erreichen kann, wenn man halt Bock darauf hat. Das ist das alles Entscheidende. Und das ist auch das, was ich nochmal sagen wollte zu den Profiathleten, was Fred ja auch ganz klar geschrieben hat, irgendwann jetzt in den letzten Wochen, wo er geschrieben hat, wie glücklich er ist, dass er das seinen Beruf nennen kann. Er hat halt einfach wahnsinnig Bock darauf und das merkst du ja bei allen der Profiathleten. Also wie viele machen das wirklich, weil sie, obwohl sie nicht viel Geld verdienen und trotzdem machen sie es weiter. Entweder fehlt ihnen die Alternative, das ist leider auch oft der Fall, oder aber sie, weil es ihnen halt einfach so wahnsinnig viel Spaß macht und das muss es auch, sonst könntest du so eine trainingsintensive Sportart nicht machen. Und das ist dann halt wieder der schöne Umkehrschluss zu den Amateuren. Wenn man Bock darauf hat, wenn man einfach merkt, dass man fitter wird, ist das halt so toll zu sehen, wie du im Ausdauersport besser werden kannst, weil es halt nicht absolut unabhängig von deinem Talent ist. Natürlich hast du Athleten, die mehr Talent mitbringen, aber es ist halt überhaupt kein Vergleich zu irgendwelchen Ballsportarten. Wenn du halt kein Ballgefühl hast, dann kannst du noch so oft versuchen, Tennis zu spielen, Golf zu spielen, was auch immer. Du wirst es nicht richtig gut hinbekommen. Wenn du aber im Ausdauersport einfach Bock aufs Training hast, ansatzweise schlau trainierst und dranbleibst, dann kannst du für deine Verhältnisse Sachen erreichen, die du dir vorher nie zugetraut hättest. Ja. Und das ist letztendlich das Faszinierende daran und Coole daran, vom absoluten Weltklasse-Athleten bis zum Einsteiger. Und ja, gutes Schlusswort, oder?
Das ist
ein
sehr, sehr gutes Schlusswort.
Ich muss zum Frühstück.
Da hast du auf jeden Fall einige motiviert. Ja, dann verabschiede ich dich jetzt mal. Hau dir ordentlich Bacon und Eggs Toast und Churros mit Nutella rein, was es immer in den spanischen Buffets gibt.
Genau. Wo du immer denkst, oh, ich werde so 1-2 Kilo werde ich verlieren und dann geht's aber genau in die andere Richtung.
Was ja richtig ist im Trainingslager. Lass dir gut gehen.
Ach, absolut.
Lass dir das
absolut.
Buffet schmecken.
Nee, es geht ja, ist ja vorbei. Final Day heute, letzter Tag, morgen geht's nach Hause.
Ja, dann
ich freue mich auch.
Schlag nochmal zu am Buffet. Nochmal einen Donut extra heute.
Ja.
Zu Hause gibt's den
ja,
nicht
ja,
mehr.
Definitiv.
Denk dran.
Das war jetzt mein Frühstück. So ein bisschen Zucker brauche ich vor der Aufnahme ja dann doch. Kaffee und einen Donut, den ich mir gestern eiskalt vom Buffet mitgesneakt habe.
Oh, du kleiner Dieb.
Nach der Radausfahrt.
Das petzig.
Ja, Wahnsinn.
Schreib direkt im Playtest eine Mail.
Erlaubt.
Dass jetzt Görke einen Donut vom Buffet geklaut hat.
Ja, Wahnsinn.
So nennen wir die Folge. Der Donut-Dieb.
Der Donut-Dieb. Ganz genau. Schönes Ding. Schönes Wochenende euch. Nicky Boy, dir auch mit den beiden Mädels.
Ja.
Hast du jetzt ein bisschen mehr Zeit? Laufen fällt weg. Ist auch
Laufen
nicht
fällt
Schwimmen
weg.
Auch.
Schwimmen auch. Ja, also vielleicht fange ich jetzt die Woche mal an und teste mal Schwimmen. Irgendwie am Montag wollte ich es mal ausprobieren. Jetzt haben wir Freitag heute und ja, genau. Schauen wir mal.
Aber wir sehen uns. Also Matschfuß kannst du ja fahren.
Matschfuß kann ich fahren.
Da muss ich noch mal mit
Fokus auf Matschfuß.
Ah, das ist gut. Da muss ich jetzt mit Hannes und Lasse nochmal sprechen,
übrigens,
weil ich würde da glaube ich auch gerne.
Ja, musst du mal machen.
Ja? Nee,
noch ein Tipp
nee,
für
zeige
alle.
Ich, wo kommt.
Noch ein Tipp für alle, die vielleicht. Ich habe es glaube ich auch im letzten Podcast schon erzählt. Ne? Noch ein Tipp für alle, die auch irgendwie Bänder oder so Probleme hatten, wenn Radfahren geht. Macht vorher eure Pedale zum Ausklicken so locker, wie es nur geht.
Oh, nee, hast du nicht erzählt. Guter Hinweis.
Ja.
Sehr, sehr guter
das
Hinweis. Hast du nicht
übrigens
erzählt?
Übrigens auch der
das
Doc in Spanien
Sinn.
Erzählt. Er meint, ey, Radfahren, wenn du machst, kein Problem. Tu mir einen Gefallen, hier, nimm dir einen Allen-Key, also Imbusschlüssel, und mach die Pedale auf maximal locker. Ist jetzt nicht geil, wenn du Sprint fahren willst, aber das wirst du eh nicht machen, wenn irgendwie was ist. Einfach kleiner Hack nochmal. Ich hätte es jetzt selber auch nicht gemacht, weil ich selber zu dumm bin, um darauf zu kommen. Aber ist
super
natürlich
smart.
Super smart und ich habe es direkt am Rennrad gemacht und gestern auch am Gravelbike und das war Gold wert, weil gerade beim Gravelbike hast du immer mal irgendwie eine Situation, wo du auch ausklicken musst und wenn der ganz, ganz locker ist, dann kommst du easy raus, ohne irgendwie Probleme zu haben mit den Bändern und so wieder und das ist ganz wichtig. So.
Guter Ratgeber.
Tipp, ne?
Das ist stark. Also diejenigen von euch, die Probleme mit dem Bänder- und Sehnenapparat haben.
Und es sind einige.
Sind
das habe ich in den DMs gekommen. Es gibt einige mit blauen Füßen und Blutergüssen am Knöchel hier. Weiterhin euch auch gute Besserung. Ich habe letzte Woche gesagt, wir sind da drin cool. Zusammen. Come back stronger und bis nächste Woche.
In diesem Sinne. Deckel drauf und bis dann.
Tschüss, du kleiner Donut-Dieb.
Adios.